Ja, einen wunderschönen guten Abend zum inzwischen 67. Mal WTF-Talk. Und wir sprechen heute in relativ kleiner Runde über das Thema aktuelle Entwicklungen aus der Welt des Skeptizismus. Lydia und Annika sind heute beide nicht da. Insofern würde ich sagen, wir machen heute mal die kleine Vorstellungsrunde mit dem Stammteam. Ich fange also mal an, weil die vielleicht der eine oder andere meine Stimme jetzt mal gehört hat hier, aber meinen Hintergrund nicht kennt. Holm Hümmler ist mein Name. Ich bin vom Hintergrund Physiker. Inzwischen eigentlich seit fast 25 Jahren Unternehmensberater und seit mehr als 25 Jahren nebenbei irgendwie skeptisch unterwegs. Und ja, jetzt, seit es den WTF-Talk gibt, beim WTF-Talk. Ich gebe einfach mal gleich an jemanden von unseren Gästen weiter. Becky, was bist du?
Ja, ich hätte eigentlich gedacht von deinem Hintergrund her, dass du Kampfsportler bist, Holm, aber das ist jetzt wieder eine skeptische hinterfragende Herangehensweise.
Stimmt, das ist das tue ich auch noch so gelegentlich. Viel zu wenig in
Ja.
letzter Zeit leider, ja.
Siehst du? Nee, ich bin Becky, die einen oder anderen kennen mich bestimmt. Ich bin auch im Vorstandsteam von Skeptics, von einem Skeptikerverein, in dem auch Holm mal im Vorstand war und zum Glück noch Mitglied ist und ganz viel macht
Ja,
für uns.
selbstverständlich.
Und ich bin eigentlich von meiner akademischen Laufbahn her Germanistin, beschäftigt mich viel mit Literatur, aber halt eben auch mit Branding und damit, wie man Schwurbel und solchen Kram verkaufen kann. Und deswegen kommt mir sowas sehr, sehr häufig vor die Flinte und das sind so Sachen, die mich interessieren, die mir dann halt immer wieder mal neue Rabbit Holes eröffnen, in die ich dann reinfalle und mich lange, lange drin vergrabe und verliere.
Wie man Schwurbelkram verkaufen kann und du bist nicht auf der dunklen Seite der Macht gelandet.
Das
Bernd,
ist mir
sag
zu
doch
viel
auch mal was
Arbeit.
zu dir. Bernd.
Ja.
Ja, sag doch auch mal was zu dir.
So, ach du Lieber, doch das noch. Ja, ich mache den Blog für Skeptics und habe eben mal rumgeguckt, was wir heute für Themen machen könnten. Und falls die Sendung irgendwann ins Stocken geraten sollte, habe ich etwa 25 Sachen, über die wir reden könnten.
Genau. Bernd ist das wandelnde skeptische Lexikon, auch inzwischen seit vielen, vielen Jahren, ja.
Er
Und
hatte ja die Schilder
Claudia,
zu
auch mal
den
wieder bei
Firmen.
uns. Freut mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, wie immer. Ich bin, oder ja, vom Hintergrund her, Kulturwissenschaftlerin. Becky sieht ja eher aus, als wäre sie Besitzerin eines Kuriositätenkabinetts. arbeite jetzt schon einige Zeit nach vielen Stationen in Forschung und Kulturbereich und so weiter, aber schon eine ganze Weile für eine große deutsche Versicherung, beschäftige mich mit allen möglichen Kuriosa, vor allem Ritualen, Brauchthemen und so weiter. Und ja, freue mich, was ihr aus dem Hut zaubert und wir machen dann hier jetzt so ein bisschen skeptisches Impro-Theater, glaube ich.
Ja, also es geht so ein bisschen darum, also falls jemand auf den Titel geguckt hat und erwartet hat, dass wir jetzt die große Schlacht zwischen skeptischen Organisationen hier austragen, nein, es geht einfach um die Themen, mit denen wir uns von skeptischer Seite beschäftigt haben in den letzten Monaten, in diesem Jahr, was uns beschäftigt hat, was uns aufgeregt hat. Und ja, mit dem Thema würde ich vielleicht einfach gerne mal aufmachen. Becky, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du ein Thema, das dich aufregt gerade oder das dich
Oh, ich
beschäftigt?
habe viele Themen, die mich aufregen. Aber es gibt eigentlich so ein, ich würde sagen, ich habe einen Themenkomplex, der mich aufregt und der mich sehr beschäftigt. Und das ist alles, was RFK Jr. Gerade auf der anderen Seite des Teichs so verbricht. Du hast ja auch schon mal für einen Blog eine Kleinigkeit darüber geschrieben, ich auch. Also für diejenigen, die es nicht wissen, RFK Jr. ist also erstmal kurz vor Robert Kennedy Jr., der Gesundheitsminister in den USA ist. Und jeden Tag, wenn ich in meinen Newsfeed gucke, irgendwas Neues verbrochen hat, das komplett antiwissenschaftlich ist, komplett verschwurbelt ist und halt eben auch die Gesundheit und zum Teil schlicht und ergreifend einfach das Überleben von vielen, vielen Menschen in Gefahr bringt. Und das ist halt was mich dauerhaft aufregt und wo ich mich auch stundenlang damit beschäftigen könnte, mich darüber in aller Tiefe aufzuregen. Also ja, da gibt's genug zu holen in der Ecke.
Ja, die Kannst du mal kurz anreißen, was so die ganz, also ein Thema natürlich sind die Masern. Ich bin gerade über ein Bild gestolpert, was jemand gepostet hatte. Also ein amerikanisches Meme. I was trying to think of the least scary thing I could be for Halloween. Also das am wenigsten erschreckende Halloween-Kostüm. Sie meinte, also sie wäre dann die Masern. Das ist allerdings auch schon ein bisschen älter, ist aber jetzt nochmal gepostet worden und ich fand's sehr, sehr zutreffend gerade. Also offensichtlich ist das ein Thema, was in den USA riesig wieder im Kommen ist und wo eine Menge Leute mehr Angst vor der Impfung als vor den Masern haben.
Also ich hatte die Masern als Kind, vielleicht du auch, Holm, wir sind ja ein bisschen älter und da gab es noch keine Masernimpfung. Ich hatte die, meine Geschwister hatten die, wir hatten auch alle drei Windpocken, natürlich immer gestaffelt. Wir hatten Keuchhusten, wir hatten Scharlach, wir hatten Mumps. Es war mega unlustig und wozu das ja auch führt, was immer überhaupt nicht diskutiert wird, ich meine, ja, dass die Kinder sterben, okay, geschenkt. Aber dass man dann von Eltern und das heißt von den Müttern erwartet, wie viel die verdammt nochmal zu Hause rumsitzen und sich um ihre kranken Sprösslinge da kümmern sollen. Das ist ein absolut unterbeleuchtetes Thema, das es halt auch erfordert, dass man da ganz viel Care-Arbeit leistet und das ist nicht, also da ist schon ein Programm dahinter. Wenn man immer nur denkt, der RFK Jr., ja, der hatte halt Hirnwürmer und jetzt spinnt er, das ist zu kurz gesprungen.
Kurz gegriffen,
da ist ein starkes ideologisches Programm dahinter. Das ist nicht nur in gewisser Weise Sozialdarwinismus, also Survival of the Fittest or the Richest oder was auch immer. Sondern auch zu gucken, okay, wie zwinge ich die Leute nach Hause, wie zwinge ich die die dazu, sich nicht in großen Konglomeraten zu bewegen, wie halte ich die Communities klein,
aber
so
selbst
weiter.
Das ist eigentlich
alles
auch
dazu,
ja, aber selbst das ist eigentlich auch total in sich widersprüchlich, weil halt einer von den Dingen, die er jetzt auch getan hat, also zumindest befeuert hat, ist ja alles, was in der Bill formerly known as the Big Beautiful Bill angedacht gewesen ist. Und da ist halt eben auch ein Teil der beschlossenen Maßnahmen, die getroffen werden soll, sind ganz massive Kürzungen bei finanziellen Unterstützungen für Menschen, die halt einfach diese Unterstützung brauchen im Krankheitsfall. Und die haben einfach total kontextlos auf die Zahlen geschaut und haben festgestellt, ich glaube, knapp ein Drittel ist es, ich bin mir jetzt mit der Zahl nicht ganz sicher, der Leute, die diese Hilfen beziehen, eigentlich gesund sind. Das stimmt auch. Das heißt aber auch, dass das im allergrößten, also der größte Teil dieses Drittels besteht aus Leuten A, die zu alt sind, um arbeiten zu gehen, Kindern, die zu jung sind, um arbeiten zu gehen und vor allen Dingen Leuten, die zu Hause bleiben, um genau diese Care-Arbeit zu machen. Also im Endeffekt, ne, auf der einen Seite zwingst du die Leute dazu, diese Care-Arbeit zu übernehmen, weil sie keine Unterstützung mehr dafür bekommen, dass sie das irgendwie auslagern können oder halt irgendwie medizinische Versorgung bekommen, die das übernehmen kann. Auf der anderen Seite wieder machst du es ihnen unmöglich, sich das leisten zu können, nicht arbeiten zu gehen. Und über kurz oder lang sind das halt eben Entscheidungen, vor denen dann halt auch, also nicht nur selbst Betroffene, sondern auch Eltern von Betroffenen stehen, die wirklich ein Lebensrisiko für diese Menschen bedeuten können. Und da wird es ganz, ganz schnell, ganz, ganz dunkel und gar nicht mehr so lustig mit der lustige Typ mit dem Hirnwurm. Wie du schon sagst, da tun sich
auch. Oder der da in irgendeinem Brackwasser rumschwimmt mit seinen Enkelkindern.
Also, ja.
Es hat alles ja nicht nur diese kurzfristigen Folgen, sondern auch langfristige. Dann haben wir Leute ein höheres Risiko, dass die Langzeitfolgen von irgendwelchen Erkrankungen davontragen, dass sie nicht maximal verwertbar für den Arbeitsmarkt sind, der sich deutlich verschlechtert in den USA. Und auch das ist Programm. Wir hören uns gleich an, wie verschwörig. Aber es ist selbstverständlich Programm, dass die Leute darauf angewiesen sind, in einem schlechten Arbeitsverhältnis zu bleiben, um irgendeine Art von Krankenversicherung für sich und ihre Angehörigen zu haben. Wenn sie das nicht mehr haben, dass sie verelenden, dass sie auf der Straße landen. Und vor ein paar Tagen wurde die nächste Executive Order auch vom Supreme Court genehmigt, dass es total okay ist, Leute einfach zu internieren, die auf der Straße leben, also nicht nur keinen festen Wohnsitz haben, sondern das betrifft auch, und das hat der Neil Gorsuch extra aufgeschrieben, betrifft auch studentische Protestierende, die in irgendwelchen Uni-Camps da ihren Protest ausleben, aber selbstverständlich auch Obdachlose, Wohnungslose, die von ja, geistigen Mental Health Themen betroffen sind, die von Suchtproblematik betroffen sind und so weiter und so fort, die werden interniert, um die von der Straße wegzukriegen. Das ist kein Sozialprogramm. Das wird zwar so verpackt, aber es gab Programme für diese Leute. Und die hießen Housing First. Und da bekamen die erstmal eine Wohnung und da hat man geguckt, ob man die versorgen kann. Und zwar mit allen Problematiken, die haben. Als nächstes, was passieren wird,
Was auch
ist, die
nicht
landen in
wunderbar war,
irgendwelchen
auch nicht super
Camps.
gut funktioniert
Nicht
hat,
geil.
ne?
Nicht geil, aber es ist doch was anderes, wenn, sagen wir mal, ich habe ein Suchtproblem oder ein Problem mit meiner seelischen Gesundheit und werde jetzt irgendwo okay untergebracht, okay, ja, und dann kriege ich vielleicht irgendwie eine Therapie oder irgendeine Hilfe und kann es vielleicht schaffen, mich wieder zu berappeln, in irgendeiner Art und Weise. Und stattdessen komme ich in so ein, also jetzt nicht ins Alligator Auschwitz, weil das ist für andere Leute wahrscheinlich, sondern in irgend so ein Detention Center. Und im Prinzip ist es eine Wiederauflage ja, der Irrenhäuser des 19. Jahrhunderts. Und ich sage jetzt Irrenhäuser, weil die damals so hießen oder Irrenanstalten und nicht, weil ich finde, dass man die so nennen sollte. Aber im Prinzip ist es eine 19. oder sogar 18. Jahrhunderts Herangehensweise an diese Probleme. Und das ist nicht das einzige Thema, bei dem wir mit Politik aus dem 18. und 19. Jahrhundert zu tun haben.
Schöne Aussichten.
Also
Ja.
was mich bei dem Impfthema in Amerika so ein bisschen beschäftigt, ist, wo die eigentlich herkommen. Also als ich 1988 als Austauschschüler in die USA gekommen bin, kriegte ich vorher eine Liste mit Impfungen, die ich haben musste. Die war für meine Hausärztin in Deutschland unvorstellbar. Ich musste also gegen Masern und gegen Röteln. Warum sollte man ein männliches Wesen gegen Röteln impfen? War damals durchaus ein Tenor noch in Deutschland. Kam dann dahin mit einem Attest, dass ich Röteln schon hatte und dementsprechend nicht, also das war dann die Alternative, entweder Impfung oder Attest, worauf dann in der Schule erstmal das Attest nicht anerkannt wurde und ich postwendend also erstmal zum Gesundheitsamt gefahren werden musste, um sofort eine Rötelnimpfung zu bekommen, sonst hätte ich da nicht in die Schule gehen dürfen. Also das finde ich, also der Schritt von dahin zu einem Impfgegner als, der natürlich behauptet, er sei kein Impfgegner,
Ja.
aber einem Impfgegner als Gesundheitsminister ist natürlich.
Wobei die Impfgegnerschaft in den USA schon deutlich, also anders und früher, also hier bei uns gab es auch schon lange Impfgegner, das ist ja nicht die Frage, aber auf diesem Level gab es das in den USA schon vor 20 Jahren, da war es bei uns noch gar kein Thema. Da hatten die amerikanischen Skeptiker mal so eine Kampagne, die hieß Hug Me, I'm Vaccinated. Da haben wir noch gelacht, was das soll. Also auch bei den deutschen Skeptis, das ist einfach, wieso sollen wir darüber reden? Es war völlig absurd. Jetzt haben wir das Thema natürlich in gewisser Weise auch. Hier mein Resident Teenager hat gerade ein Schulpraktikum, so ein Vorpraktikum gemacht, um fürs Lehramtsstudium. Da muss man jetzt zwei Vorpraktika machen. Und die Schule hat den Impfpass verlangt. Also die Masernimpfung muss aller mindestens nachgewiesen werden. Und ich finde das richtig. Also gut, du kannst die Leute, noch gibt es bei uns keinen Impfzwang, aber man kann einfach sagen, gut, dann vergiss es, da kommst du hier nicht rein, ja, kannst du zur Waldorfschule gehen. Ja?
Auch ein ganz, ganz
Das zählt aber natürlich
tiefes
nicht fürs
Rabbit Hole.
Lehramtsstudium, ja.
Ja.
Nee, aber es ist halt eben genau das Problem, dass man halt auch, also die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der da gerade Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte Fortschritt irgendwie niedergerissen werden und halt auch mit einer ganz gemischten Gemengelage, was so die Motive angeht, warum man das tut. Also bei RFK, ich würde mich jetzt nicht drauf festlegen wollen, ob der wirklich überzeugt davon ist, was er da so erzählt. Ich meine, seine Kinder sind anscheinend geimpft, also kann er ja so unfassbar überzeugt davon nicht sein. Und es ist halt, der verdient damit ein Schweinegeld, damit fängt es schon mal an. Der ist ja in so einer Anti-Vaxxer Foundation auch im Vorstand, wo er jede Menge Gelder einkassiert und dann halt von den Spendengeldern, die er mit seinem großen Namen akquiriert, dann natürlich auch bezahlt wird. Also da ist auf jeden Fall ein finanzieller Anreiz da. Der ist auch jemand, der sehr gerne auf großen öffentlichen Bühnen steht und gerne Macht hat, was offensichtlich auch gut funktioniert. Und er ist halt auch, das ist halt eben so die Frage, wo ich nicht weiß, inwiefern ihn das jetzt wirklich überzeugt hat. wenn Andrew Wakefield, also als Andrew Wakefield seinen Impfgegner Punsch zusammengebraut hat, dann ist RFK der Obelix, der reingefallen ist als Kind. Also der wird das, glaube ich, seinen Lebtag nicht mehr los. Der hat auch irgendwie angeregt gehabt, dass man für Andy Wakefield Statuen errichten soll und auch in diese ganzen Personen, die Personen, die er in Ämter bringt, um wirklich wissenschaftlich ausgebildete, evidenzbasiert arbeitende Menschen zu ersetzen auf diversen Panels, sind ja lauter so Quacksalber, die irgendwelchen Bullshit verkaufen.
Also ich glaube tatsächlich bei Wakefield, und ich habe ja, als er ins Amt kam, ein bisschen zu ihm recherchiert und auch mir seine Vergangenheit so ein bisschen, der kommt ja aus der Umweltbewegung eigentlich ursprünglich. Und ich
RFK,
glaube
meinst du?
tatsächlich, dass Robert F. Kennedy fest überzeugt ist, dass er da gegen Big Business kämpft. Und dass er, das ist das, womit er groß geworden ist, die Klagen gegen irgendwelche Unternehmen, denen man irgendwelche Umweltsauereien zugeschrieben hat. Damit ist er bekannt geworden, damit ist er erfolgreich geworden. Und ich glaube ihm tatsächlich, dass der überzeugt ist, dass er gegen die große böse Pharmaindustrie da kämpfen muss und dass er
Ja,
sich dafür eben mit Donald Trump einlassen muss. Also das, weil er
gegen die
kam, gut,
große
er ist ja
böse.
ursprünglich auch Demokrat. Also
Ja, aber schon lange nicht mehr. Also gegen die große böse Pharmaindustrie, das lasse ich mir vielleicht noch eingehen, aber dass das aus einer überzeugten Anti-Haltung gegen Big Business ist, dafür halte ich ihn für zu intelligent. Auch wenn man da gerne drüber lacht, weil er ist halt schon zu diesem Cartoon verkommen von dem Irren mit dem Gehirn rum. Das haben wir jetzt nicht aus Spaß und ohne Grund zweimal angesprochen schon. Aber das ist so diese Karikatur, die von ihm öffentlich kursiert. Der macht einen Mordsgeld und der steckt ja selber in zig so Supplement-Businesses drin. Auch dieser Artikel, so ein Opinion-Piece, das bei Fox publiziert worden ist, da ist er mal eine Zeit lang ziemlich dafür gelobt worden, weil er angeblich so eine 180-Grad-Wende gemacht hat und jetzt zu der Vernunft gekommen ist, Leuten zu empfehlen, dass sie ihre Kinder gegen Masern impfen sollen. Das steht in diesem Artikel so faktisch einfach nicht drin. Das ist so gesandwiched, das ist so, so eine Aussage in die Richtung von, ja, es gibt Leute, die sagen, dass das die beste für die Gesellschaft am sinnvollsten geeignete Option ist. Aber ihr könnt auch Vitamin A nehmen und hier diese Supplements. Und früher, da gab es ja auch schon Leute, die Masernrate ist ja schon gesunken, bevor Leute geimpft worden sind. Das ist ja alles so gesandwiched in so Halbwahrheiten, die eigentlich den Leuten schon kommunizieren, wenn ihr es nicht wollt, ihr müsst es nicht machen, macht euch keine Sorgen, ich mache jetzt hier so eine Alibi-Nummer und dann ist das gut. Aber es ist halt immer damit eingepackt, dass er halt seine Sachen verkauft, ne? Und halt Sachen von seinen Freunden. Der steckt ja auch nicht umsonst mit Dr. Oz unter einer Decke.
Also ich würde beiden recht geben, sowohl Holm als auch
Sowohl als auch.
Rebecca. Ich glaube auch, dass der zutiehst davon überzeugt war, gegen diese amerikanische Gesundheitskatastrophe, Übergewicht, chronische Erkrankungen tatsächlich anzugehen. Aber was er dafür anbietet, sind die einfachsten Lösungen, die es nur irgendwie gibt. Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungszusatzstoffe irgendwie verbieten. Das, was Claudia gesagt hat, würde ich auch vollkommen richtig finden. Das scheint bei ihm auch, also Sozialdarwinismus ist ganz sicher bei ihm ein Thema, aber auch einfach, also möglichst einfachsten Antworten auf diese gesamte Problematik. Das scheint er zu vertreten. Eine gewisse Überzeugung
Ja.
gestehe ich ihm dabei zu, aber halt auch ein komplettes Unwissen über irgendwelche komplexeren Zusammenhänge.
Ja, er ist halt auch Verschwörungstheoretiker, das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Ein rassistischer noch dazu. Also der hat ja bei Corona diesen Punkt vertreten, dass das ein Virus ist, das so gezüchtet worden ist, dass es nur, also Aschkenasi-Juden, also weiße Juden und ich glaube Schwarze verschont, aber eigentlich dazu da sein soll, den Great Reset und die Auslöschung der weißen Rasse irgendwie zu befördern. Also da bei dem weiß man nie so ganz, woran man ist, weil halt auch sehr, sehr gut darin ist, sich an die Medien anzupassen, die ihn halt interviewen. Wenn der bei einem Joe Rogan sitzt oder in einem Fox-Studio oder bei irgendeinem kleinen Verschwörungspodcast, da hast du eine ganz andere Version von RFK sitzen in jeder einzelnen Umgebung. So. Ist halt schwierig rauszufinden, was da jetzt so in Anführungszeichen der wahre
Sag mal,
RFK ist.
das hat er jetzt, damit ist er jetzt nicht der einzige Politiker. Also
Nee, natürlich nicht, aber das ist bei ihm schon extreme
ja,
Schwankungen
klar.
sind. Das ist.
Ja.
Ja, und wir haben natürlich auch da, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, eine Church of Wu hätten, und da sitzt dann ein Oberhaupt und hier wir bei den Katholiken die Glaubenskongregation und sagt, was richtig und was falsch ist, dann hätte man natürlich eine Orthodoxie und dann wüsste man, das müsste auch in sich logisch sein, ne? Und man könnte mit denen debattieren, kann man aber nicht. Das sind wie Aale oder glitschige Hirnwürmer, die flutschen einem immer weg, weil alles ist ja synkretistisch, es greift ineinander, es ist nicht richtig fassbar, dann sagen die, ja, na, das ist gut, das andere ist aber auch gut und das Einzige, was böse ist, nee, eigentlich die Zuckercola ist auch nicht böse, sondern nur der eine Zucker und der andere Zucker ist viel besser. Und ja, natürlich gibt es da, ich habe es extra nachgeguckt, PubMed peer-reviewte Artikel dazu, ob jetzt hier der Rohrzucker oder der High Fructose
Das Corn
Corn
Syrup,
Sugar, ja, der ist schon problematisch.
Wegen
Aber
Fructose, ja,
ganz
geht auf die Leber.
grundsätzlich, wenn ich 3 Liter Zucker-Cola am Tag trinke, dann ist es so oder so keine gute Idee. Und selbst Diet-Cola wäre mit 3 Litern am Tag, ja, außer sie ist koffeinfrei, aber warum trinke ich den Scheiß dann? Also das
Versau mir nicht schon wieder meine
grundsätzlich,
gesüßten Getränke.
ich trinke total gerne Diet Coke, ich kriege aber dann irgendwann Herzrasen davon. Also, aber ja.
Also, dass Wakefield damit auch nochmal hochkommt jetzt und nochmal so einen Boost kriegt, ist natürlich das nächste Ding, wo man eigentlich
Verrückte.
erwarten würde, dass Wakefield tot ist wie ein Dodo. Ja, also das ist.
Wir haben vor ein paar Jahren gesagt, Astrologie kommt nie wieder, ist tot wie nochmal was. Und jetzt gibt es Astrotalk und die Leute glauben den uralten Scheiß wieder. Nostradamus ist nicht tot, der Mühlhirsel ist nicht tot, es ist nichts tot. Wir können die Leute aufklären ohne Ende. Es kommt einfach immer wieder, weil wir immer
Was?
so eine Stoßgeneration, das sind
Ja.
so, ne, das kommt einfach immer wieder, ne? Und wir auch. Ne?
Was ich bei Wakefield, also über die Tatsache hinaus, ist, dass seine gefälschte Studie natürlich dazu geführt hat, dass jede Menge Kinder nicht geimpft worden sind. Was mich darüber hinaus aufregt, das habe ich mal für das Faktenimmunbuch nachrecherchiert. Einfach mal in PubMed nachgeguckt, wie viele Studien hat es eigentlich seit der Wakefield-Studie gegeben? Oder
Ja, die
wie
glaube
viel
ich nicht.
medizinische Fachartikel so. Also ich habe jetzt nicht bei jeder einzelnen geguckt, ob das da bei wie vielen da jetzt tatsächlich eine eigene Studie dahinter steckt, aus dem einfachen Grund, dass es so viele sind. Zwischen 1998 und 2022 gab es mehr als 300 Veröffentlichungen zu MMR-Impfstoff und Autismus, wo ich mir überlege, wie viele junge, vielversprechende Wissenschaftler, die was für die Menschheit hätten leisten können, haben ihre Zeit damit verschwendet, einen vollkommenen Unsinn zum 135. Mal zu widerlegen. Und es hat offensichtlich nichts genützt in die Breite rein. Also das ist völlig irre eigentlich.
Und vor allen Dingen ist es halt immer ist halt das Problem, das ist ja nicht nur, also man beachte jetzt bitte das nur, ist in ganz dicken Anführungszeichen, weil das an sich die Wissenschaftsleugnungen, die Fehlinformationen, die da gestreut worden sind, die halt nicht tot zu kriegen sind an sich schon ein Problem, das groß genug für die Gesellschaften ist. Aber was er halt dann draus macht und welche Schlüsse draus gezogen werden, da sind wir wieder beim Sozialdarwinismus. Also was der Mann für Aussagen getätigt hat über allerlei krankheitsbetroffene Menschen, ob das jetzt irgendwie psychische oder physische Krankheiten sind, ob das irgendwelche Behinderungen sind, ob das Neurodivergenzen sind, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Also er hat ja gerade in Bezug auf AutistInnen halt irgendwie solche Aussagen getätigt, wie von wegen, ja, das sind Leute, die werden nie alleine auf die Toilette gehen können, die werden nie ein Gedicht schreiben können, die werden nie Baseball spielen können und im Endeffekt werden sie nie arbeiten können. Also die sind halt keine, also wirklich, wirklich hart sozialdarwinistische Narrative. Das sind angeblich, was ja auch alles nicht stimmt
Ja, die
und
Formulierung
komplett
war vor allem, dass
verhetzerisch
sie,
ist.
die Formulierung war weniger, dass sie nicht arbeiten können, sondern dass sie nie Steuern zahlen werden.
Ja, dass sie keine Steuern zahlen, das ist genau der Knackpunkt. Sie erwirtschaften nicht, somit sie was zur Gesellschaft beitragen. Also sie werden halt quasi, das ist diese Narrative, dieses Narrativ, diese Rhetorik der unnützen Mäuler. Und das sind Sachen, da gehen ganz, ganz schlimme Alarmglocken los. Und es ist halt sehr, sehr viel, was nachweislich einfach nicht so zu begründen ist, von ihm also bei allen möglichen Krankheiten, auf eigenes Verschulden geschoben, was wir ja auch bei diversen Pseudoheilkunden gerne mal sehen. Also, ne? Da sind wir schon haarscharf an der Karma-Lehre vorbei. Also gerade, er leugnet ja auch zum Beispiel, dass AIDS ein Produkt von HIV-Viren ist. In manchen Kontexten hat er das mehrfach schon gesagt, dass er der Ansicht ist, dass das ein Resultat des Gay Lifestyle, also des schwulen und homosexuellen Lebensstils ist. Und man eigentlich von Poppers, also von Drogen, diese Symptome bekommt, dass keine Viruserkrankung ist und lauter solche Sachen. Und entsprechend ist jetzt gerade die Tage, also was jetzt momentan in den Medien die Runde macht, ist halt, dass er so ein, also das Preventive Health Panel mit, da hat er die Axt jetzt angesetzt. Das ist einfach so ein Panel an Wissenschaftlern, das halt Empfehlungen dafür gibt, wie man Vorsorgemedizin am besten strukturiert, welche Vorsorge angeboten wird in Bezug auf verschiedene Krankheiten. Das sind dann eben unter anderem auch solche Sachen wie Frühuntersuchungen auf Krebs, so Cancer Screenings sind da dabei. Da sind HIV-Präventionskampagnen dabei. Und die hat er jetzt im Endeffekt beschlossen, die alle rauszuschmeißen und dann halt dafür zu sorgen, da Geld einzusparen, vermeintlich, aber damit halt eben die komplette Vorsorgestruktur in den USA nahezu zum Zusammenbruch zu bringen. Und ne, also ihr versteht, warum ich halt das rote Hassmützchen auf habe, weil du kannst gar nicht so viel recherchieren, wie er kaputt macht innerhalb von so kurzer Zeit. Und wie viel, also wie dicht auch die Menge an Lügen und Desinformation ist, die in einer von seinen Policies drinsteckt. Das ist Wahnsinn.
Ich finde es bei der ganzen Sache, also ich finde, man kann viel Stuss glauben und verbreiten. Das Absurdeste an dieser ganzen Sache finde ich nicht, dass man Wissenschaftler nicht schätzt und so weiter, weil die wissen alle selber, was sie wollen. Und es geht ja relativ klar darum, dass man bestimmte Gruppen bereichert. Das sind sehr kleine Gruppen, die eh schon sehr reich sind, aber na gut, man braucht halt noch mehr Geld für Hochzeiten in Venedig und irgendwelche seltsamen Flüge. Aber gut,
Ich weiß gar nicht, wen du meinst.
nee, niemand Bestimmtes. Dass ganz offensichtlich nicht nur hier das Vertrauen in die Wissenschaft da aufgelöst wird, sondern aber auch in die Makroökonomie. Also wenn sich VolkswirtschaftlerInnen diese ganzen Geschichten anschauen, dann wissen die, da ist kein Geld gespart. Es wird nur nicht ausgegeben, aber hinten raus kostet es mehr. Vielleicht zahlt es dann irgendwann jemand anderes. Genauso sehen wir das bei Themen, die jetzt, wo man, was jetzt nicht unbedingt ein skeptisches Thema ist, aber was einfach Stoß ist, dass dieses Thema, das Leute nicht kapieren oder es nicht kapieren wollen oder nicht sagen wollen, wer Zölle bezahlt. Ja? Dass es nicht die Chinesen sind, ja, und wir auch nicht. Oder ja, das
Ja, schon.
finde ich
Am Ende,
schon.
wenn wir chinesische Produkte kaufen,
Genau,
dann
dann ja, aber
Dann ja.
wenn ich das
Leute,
chinesische Produkt kaufe, dann nicht,
ich
ne?
will wirklich ungern Spielverderber sein, aber wir haben jetzt fast eine halbe Stunde über Amerika und Kennedy geredet. Ich weiß, kann verstehen, dass euch das aufregt,
Bitte, ne?
aber sorry, die Leute haben diese Regierung gewählt, sie sollen zusehen, wie sie damit fertig werden. Also ich glaube, wir haben auch noch ein paar deutsche Themen, wenn ich das anmerken darf.
Ja, mehr als
Meinst du den
genug,
König
glaube
oder
ich.
so?
Verzeihung?
Meinst du den
Welcher
König?
König war mein König?
Peter der Erste.
Mehrere.
Och nee, das, ach Gott, nee, das ist nun wirklich lang, das ist nun wirklich langweilig, nee.
Okay. Ja gut, also hat mich ehrlich gesagt, also der gehörte aber auch zu den Leuten, die ich schon ein paar Mal tot geglaubt hatte. Jetzt haben sie das Königreich Deutschland verboten. Ich bin gespannt. Also ob der nicht auch noch mal irgendwie eine Wiedergeburt feiert. Also, und wenn
Bestimmt,
er
weil der Gewinn von dieser Geschichte ist ja sehr groß. Also es setzt überhaupt nichts voraus, um irgendwie Reichsbürger zu werden. Nur natürlich eine gewisse Faktenresistenz, aber das haben wir bei allen Themen. Aber da musst du ja noch nicht mal irgendwie, keine Ahnung, bei der Paracelsus-Schule ein Heilpraktikerseminar machen und nachher eine Prüfung bestehen. Reichsbürger wirst du ohne Prüfung, wenn du willst. Ja? Dann druckst du dir irgendwie daheim und laminierst es selber deinen Ausweis und erklärst dich ja, zum freien Menschen und forderst deine Anteile von der Deutschland GmbH zurück. Also ich glaube, dieses Thema bleibt noch lange populär. Kann mir nicht vorstellen, dass das schnell untergeht. Gerade wenn wir weiter so abgehängte Gruppen haben und die auch nicht weniger abgehängt werden, wenn man halt jetzt in bestimmten Regionen in Deutschland halt da auch nicht mehr investiert, weil da einfach auch keiner hin will. Also selbst wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Halbleiterfabrik sonst wo gebaut wird und man dann aber keine internationalen Fachleute hinbekommt, weil die sagen, nee, weil ich habe keine Lust, dass ich auf der Straße angepöbelt werde im besten Falle oder Schlimmeres. Ja, was tue ich denn dann damit? Dann bauen die halt wieder in die Nähe von Stuttgart. Dann ist es halt so.
Ja, also ich meine, wir sehen es ja auch, dass so ein bisschen, wenn wir die Großprojekte uns angucken, die in den letzten Monaten gecancelt wurden, ein relativ großer Bestandteil von denen im Osten liegt. Und es ist nie damit begründet worden, dass man da keine Fachkräfte hinbekommt. Aber Ja, also die Rechenzentren, die nicht in der Nähe von Berlin gebaut werden, in Frankfurt werden welche gebaut. Ja, also das ist ja.
Ja, und in München. Also,
Ja, ja.
was man hier überall hinstellt, also irgendwann werden wir wahrscheinlich auch Probleme mit dem Leitungswasser kriegen, wie die Leute, die neben irgendwelchen Bitcoin-Minen wohnen, ja.
Ja gut, in München kriegst du eher ein Problem mit den Lebenshaltungskosten. Also das.
Gut, aber dafür kriegen wir auch allen
Jawohl.
Schweinegeld dafür, dass wir in der Verwertungsmaschine mitstrampeln.
Alle.
Also, das ist, ja, nee, nicht alle. Es wird dann irgendwann wie in London oder Paris, dass die Leute halt 2 oder 3 Stunden in die Stadt reinpendeln, um diese Versorgungsjobs zu machen. Oder die Versorgung machen müssen und irgendwie Mittel haben. Und das ist sowas wie, keine Ahnung, das Amt für Abfallwirtschaft oder Stadtwerke und so weiter, die dann Werkswohnungen wieder bauen müssen. Eine Errungenschaft, die man unter Söder, ja, die man hier massenweise verkauft hat, staatseigene Wohnungen, und sich jetzt wundert, dass auch keine Beamten in München arbeiten wollen, weil in Deggendorf man das gleiche Geld bekommt und dafür aber in einem Palast wohnen kann.
Bernd, ein alter Pet-Peeve von mir, den du vor ein paar Tagen im Blog hattest, Verschwörungstheorien, Widerspruch wirkt.
Nein, was?
Weil wir haben uns im Umfeld damals zu Fakt und Vorurteil ja damit beschäftigt. Es gibt immer wieder diese Geschichte, dass man, wenn jemand an Verschwörungsmythen glaubt, wenn da jemand natürlich vollkommen drin ist und überhaupt nicht mehr rationalen Argumenten zugänglich ist, dass man dann natürlich gegebenenfalls andere Wege gehen muss und dass man mit dem nicht über Fakten reden kann, ist klar. Aber das war das, was mir eigentlich in jeder Diskussion darüber wichtig war, auch klarzustellen, man muss erst mal einmal widersprochen haben, weil Blödsinn unwidersprochen stehen zu lassen, ist halt keine Alternative. Aber
Ja, das war, ist auch im Grunde die Einschränkung der Studie. Also du hast jetzt die Überschrift zitiert, was natürlich auch richtig ist, stand ja auch so im Blog, aber es ging tatsächlich darum, dass, dass dieser Effekt, den du beschreibst, ja, trat bei Leuten auf, die tatsächlich nicht zutiefst daran glauben oder in irgendwelchen Szenen drin sind, sondern normale Leute, die über die Nachrichten oder über irgendwelche seriösen Medien mit diesen Fragen konfrontiert werden. Und da scheint die normale Medienwelt durchaus noch einen ernstzunehmenden Einfluss zu haben. Aber die tatsächlich erweiterte Forschungsfrage, also steht ja Claudia, weiß das ja viel besser als ich. Es steht, glaube ich, in jeder Studie am Schluss irgendwie, weitere Forschung ist notwendig. Und in dem Fall regen die halt an, dann tatsächlich zu erforschen, wie man diese überzeugte Szene, die sich nur noch mit Alternativmedien informiert, wie man die erreichen könnte. Aber so für die normale Bevölkerung, weil, ja gut, was heißt normale Bevölkerung? Also wir reden von. Also nach allen Umfragen sind so 25 bis 30% sind anfällig für Verschwörungstheorien. Das heißt aber immer noch, dass 70%, wenn sie eine fundierte Gegendarstellung irgendwo in der Tagesschau oder so lesen, doch offenbar dann auch relativ schnell davon zu überzeugen sind, dass das Unsinn ist. Hatte ich auch jetzt als ich hatte am Freitag einen Schulvorlesung, also wir in Bayern sind ja noch keine Ferien, wir sind gleich, ja auch. Claudia weiß, das ist ja ein großer Streit im Moment, warum Bayern immer, es regnet die ganze Zeit und Bayern kriegt erst in einer Woche Ferien, wenn es dann schönes Wetter wird im August. Jetzt ist so die Zeit der Projekttage an den Schulen und so. Und ich hatte letzten Freitag dann eine Veranstaltung in der Schule. Und ja, da ging es tatsächlich auch um die Sachen. Und da war eine Geschichte, weil Claudia das im Vorgespräch zu dieser Sendung, die jetzt unsere Zuschauer natürlich nicht mitbekommen haben, aber hat ein, also ich habe eine Verschwörungstheorie vorgestellt und mit den Schülern diskutiert. Und hat ein Lehrer, der dabei war, hat dann anschließend gesagt, das ist ja alles noch schlimmer, als ich gedacht habe. Also wenn wir im 21. Jahrhundert immer noch daran glauben, dass Puppen verflucht sein können, ich glaube, dann haben wir ganz schöne Probleme. Und das ging tatsächlich um diese Labubu-Geschichte, was die Schüler natürlich alles kannten. Also ich habe dann so ein Video gezeigt, wo ein junges Mädchen so eine Labubu-Puppe verbrennt. Also Labubus sind diese potthässlichen Puppen, die ein Schweinegeld kosten. Die so ein Hype sind und dann hat irgendjemand Ich glaube, bei TikTok mal hat ein KI-Bild generiert von einem alten Dämon aus dem heutigen Irak, der unter anderem aus der Exorzist bekannt ist, Pazuzu, hat ein Bild von dem erstellen lassen und das ähnelt es seltsamerweise irgendwie diesen potthässlichen Grinsefiguren da. Und seitdem gibt es, ja, wie man es nennen will, also es hat Merkmale von einer Verschwörungstheorie, man könnte es aber auch einfach als Gerücht oder Urban Legend bezeichnen, dass dieser Herr Kasing Lung, der diese Figuren 2015 erfunden hat, dass der uns schädigen will, weil diese Dinger verflucht sind, weil sie eben, wie gesagt, diesem mesopotamischen Dämon ähneln. Und eine Theorie ist, dass also der Lung, Kasing Lung sagt, nö, das ist alles Quatsch. Er hat sich an der nordischen Folklore orientiert, also so an Feen und solchen Darstellungen. Aber es gibt eine Darstellung im Netz, dass diese Puppen angeblich nicht nur Pazuzu ähneln sollen, sondern auch der Annabelle-Puppe und dass die deswegen verflucht sein sollen. Und da hatten wir vor ein paar Tagen auch eine Geschichte, die Claudia wahrscheinlich am besten zusammenfassen kann.
Ja, also da gibt es den Dan Rivera, der ist vor kurzer Zeit, ich glaube vor 10 Tagen oder sonst was, gestorben. Und zwar auf einer Tour, die hieß, ich glaube, Devils on the Run. Also war eine USA-weite Tour. Dan Rivera ist einer der Nachfolger. Ich glaube, der war der Lead Investigator von dem NESPR, also paranormale Rechercheure im Gefolge von Ed und Lorraine Warren. Und die Warrens, die haben ja, ich glaube, seit den 60, nee, 70er Jahren in den USA so Ghost Hunting betrieben, haben natürlich die Leute rauf und runter verarscht, einen Haufen Geld damit verdient, indem sie behauptet haben, dass sie irgendwie Geister sehen und austreiben können, und hatten dann auch so ein Museum, in dem sie diese Annabelle-Puppe hatten. Und diese besondere Annabelle-Puppe, die ist eigentlich ein Massenartikel, Raggedy Ann, die gibt es überall. Es gibt da auch ein Raggedy Andy dazu, aber Männer sind grundsätzlich ja nicht besessen, es sind immer nur die Frauen. Also diese Puppe, und der war auf Annabelle-Tour mit dieser Puppe, und ist dann auf der Tour, da waren sie gerade 3 Tage in Gettysburg, und da ist der gestorben. Nicht auf der Bühne, und die Annabelle hat auch nichts damit zu tun, und die anderen, also sagen sie zumindest,
Sagst du?
aber vielleicht wollen sie die Tickets nicht zurückgeben oder was weiß ich was. Also die Tour geht auch weiter, aber man hat natürlich an. Es war halt im Sommer, und dann kann man toll berichten. Sonst hätte das, glaube ich, auch niemand so richtig interessiert, was da mit dem Dan Rivera und dieser bescheuerten Puppe passiert ist. Und während wir mit diesen Labubus, meine erste Assoziation war, weil haben wir die 70er erlebt, Monchhichis. Die
Ja,
waren
meine auch.
auch hässlich, aber nicht solche Fratzen, aber auch so ein Plastikgesicht und außenrum Furry. Das nächste war dann Furby, was auch eine hässliche Plastikfigur mit Fell war, aber die dann noch gequatscht hat, oft mitten in der Nacht. Und bei Furby sagte man schon, das ist ja wie Gremlins, also erstmal die Mogwais und also Horrorfilme, und da gab es dann zwischendrin noch Zaubertrolle. Wenn wir bei der nordischen Mythologie
Das war
sind, die
meine
waren
Kindheit, die
aber
Trolle, ja.
anders, weil die waren komplett aus Plastik und hatten nur irgendwie so Stoffhaare. Aber das ist halt so alle, keine Ahnung, nicht mal 10 Jahre, sondern alle paar Jahre kommt irgendwie so ein hässliches Viech daher. Alle regen sich auf. Untergang des Abendlandes. Und wie oft es schon untergegangen ist, was ich denke, dass der große Fluch dabei ist, keiner hatte 50 Monchhichis, und die hat man auch nicht in so Mystery Packs, also ne, gekauft, sondern man hat den gekauft, den man wollte. Und
Ja.
bei den Trollen genauso und so weiter.
Ich glaube,
Und bei
bei den
diesen,
Monchhichis, die hatten auch, also zumindest war, ist mir damals von niemandem erzählt worden, die seien irgendwie gruselig oder gefährlich oder sowas. Ich habe gerade mal gegoogelt,
man
es
hat
gibt
nur
eine
Stoßwirken.
Monchhichi-Geistpuppe, die man kaufen kann, aber,
Das ist
also,
so lustig,
aber
ne?
die hat so ein
Also ich
Bettlaken
hatte
drüber.
eins.
Also es ist wirklich.
Also so harmlos. Was ich sagen wollte, ist diese Overconsumption-Geschichte. Also so ähnlich wie mit Stanley Cups oder anderen Sachen. Ich habe dann nicht nur einen. Also wobei, selbst bei Stanley Cups kann ich anstehen und dann überteuert dann den 50., der mir in der Sammlung fehlt, kaufen. Aber bei diesen Sachen ist es mehr so ein bisschen dieses Pokémon- oder Sammelkarten-Magic-Phänomen, dass ich nicht weiß, was ich bekomme. Und das einzelne Ding ist nicht teuer. Aber dadurch, dass es ein Mystery-Pack ist und das dann Dinge gibt, die dann seltener sind, die Leute ein bestimmtes wollen, dann halt ganz viele davon kaufen müssen. Und dann habe ich halt Dutzende oder noch mehr daheim oder dass Leute wirklich den ganzen Laden leer kaufen, sobald es welche
Und
gibt.
ich
Und da sind
glaube,
wir beim Overconsumption-Thema, also einfach Ressourcenverschwendung, ne?
ja, und ich glaube, das ist auch dadurch ein bisschen angetrieben. Da habe ich gerade die Tage ein ganz interessantes Video gesehen, das ist ein bisschen analysiert. Das wollte ich mir auch noch mal näher anschauen. Ist jetzt nur so am Rande skeptisches Thema, aber es ist im Endeffekt ja auch so, dass das damit zu tun hat, in welcher, also welche Konsumaspirationen eine gewisse Generation noch haben kann. Du sparst halt heute nicht mehr auf ein Haus, weil du weißt, du wirst dir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keins mehr leisten können. Und dann machst du dir so ein Little Treats, die nach außen halt symbolisieren können, dass du halt mithalten kannst. Das sind dann halt solche Sachen wie diese kleinen, möglichst teuren Labubus jetzt in dem Fall. Bei uns war, also als ich klein war, war es die Beanie Babies, die da total der Craze waren, die dann halt bei was weiß ich, wie viel tausende Euro für die extra seltenen gehandelt worden sind. Also wie du schon sagst, kommt halt immer wieder. Aber was spannend ist, und das ist auch so was, was mir oft wieder über den Weg läuft in verschiedenen Formaten, ist auch einfach, wie extrem gerade so Produkte, die für Kinder und Jugendliche gedacht sind, irgendwie beobachtet werden mit der Angst darum, dass die irgendwie satanisch sein könnten oder irgendwie böse Einflüsse haben könnten. Du hast immer diese Satanic Panic, die im Hintergrund lauert. Das hattest du bei Harry Potter, das hast du jetzt bei irgendwelchen dämonisch aussehenden kleinen Püppchen. Ich habe jetzt gerade die Tage, hatte ich auch Lydia einen Link geschickt. Cold Mirror, die macht einen ganz tollen Podcast über ihre Kinderserien, die sie so geguckt hatten. Da war jetzt gerade eine Folge über Darkwing Duck. Und da kam die Sprache darauf, dass es eine Darkwing Duck-Folge gibt, die in den USA verboten war, weil die angeblich zu satanisch und zu gefährlich für die Kinderaugen gewesen ist. Das hast du halt
Ja,
immer wieder. Das ist das, was mich da
ist in
echt
dem Fall
interessiert. Und
tatsächlich, ja, vielleicht noch ganz kurz zu Claudia. Es gibt zwei männliche verfluchte Puppen, Robert the Doll und Chucky die Mörderpuppe, sind natürlich beides Männer, aber das nur nebenbei. Ja, das ist richtig, was Rebecca sagt, bei dieser
Chucky.
Labubu-Geschichte. Also eine Initialzündung war wohl tatsächlich auch, gibt es auch bei YouTube ein Video von einem, also echten, also nicht so ein auf die Wortwahl achten, weil der Herr sehr klar gef nicht so ein Spinner wie Netzer 23, sondern echter Exorzist der römisch-katholischen Kirche in den USA beheimatet, Carlos Martins. Und der hat tatsächlich, wie Rebecca sagt, ist in einem YouTube-Video auf diese Puppen angesprochen worden. Und offensichtlich kannte er das überhaupt nicht. Der wusste gar nicht, was das ist, und hat dann von der, und als der Moderator dann aber sagt, ja, es orientiert sich irgendwie an der nordischen Mythologie, das hat was mit Feen und so zu tun, da ist er völlig ausgerastet und kam dann sofort mit, ja, das, also, nee, also wenn das irgendwas mit Dämonen zu tun hat, also dann muss man auf jeden Fall die Finger davon lassen, und er kann doch Eltern nicht ernsthaft raten, so ein Zeug ins Kinderzimmer zu stellen. Also es gibt dann immer so irgendwelche Spinner, die dann mit irgendwelchen religiösen Fantastereien kommen. Und ich darf das in der Härte sagen, weil ich hatte bei der Veranstaltung am Freitag die katholische Weltanschauungsbeauftragte von Augsburg dabei. Die hat das dann so ein bisschen theologisch eingeordnet und hat, naja, nicht wörtlich, aber sinngemäß eigentlich auch dasselbe gesagt, ja.
Ja gut, aber ich glaube, das ist, du hast dann immer irgendwelche Leute, die aus so einem, und ich sag mal, durchaus sektiererischen Blick da drauf gucken. Und das ist letztlich meines Erachtens auch die Parallele zu Harry Potter. Und dann hast du natürlich eine Gefolgschaft, die darauf irgendwie anspricht. Und wahrscheinlich die Leute, die sich als erstes darüber aufgeregt haben, dürften auch bei Harry Potter wahrscheinlich nie Harry Potter sich angeguckt haben, sondern wahrscheinlich eher irgendwas von Zauberstäben gesehen haben und dann, ja.
Ist ja auch im Endeffekt eine ganz gute Marketingstrategie. Wenn du deine
Ja, vielleicht
Glaubenssysteme
kann
irgendwo
sein.
exportieren willst, ist natürlich ein guter Rat, dich auf irgendwelche Konsumgüter zu stürzen, die gerade in Millionenmengen verkauft werden. Das sind dann halt diejenigen, wo du am ehesten die Chance hast, dass du also eine signifikante Menge von Leuten damit erreichst. Wenn ich dir
Ja.
Angst mache vor irgendeiner Puppe, die du was weiß ich, in einem Land in irgendeinem Spezialshop kaufen kannst, dann werde ich nicht viel reißen können damit. Also muss man halt auch ein bisschen pragmatisch sehen dann.
Wobei ich glaube, dass die Konsumgüter davon keine großen wirtschaftlichen Nachteile haben.
Nee, das geht, darum geht es
Wahrscheinlich, ne.
glaube ich, gar nicht. Da geht es hauptsächlich darum, dass du das als,
Dass man
also du
sich
auf den
selbst an
Zug
den
halt
Fan dranhängt, klar.
aufspringst. Ja, genau. Du kannst dann halt den Hype nutzen, um deine Warnungen und dein Glaubenssystem dann sichtbar zu
Ja,
machen damit.
zum Teil verfängt das wohl auch. Es gibt TikTok-Videos, wo irgendwelche Mädchen dann die Dinger dann in der Kirche segnen lassen, und so gibt es tatsächlich Videos davon. Also bei dem einen oder anderen scheint das zu verfangen. Also bei den Schülern, wie gesagt, die ich am Freitag hatte, die Die haben sich nur in den Kopf gefasst, aber gut, ja. Obwohl es eine
Holy
katholische,
Bubu.
obwohl es eine katholische Schule war.
Also ein Ding, das mir in letzter Zeit auch nicht aus dem Kopf geht, ist alles was, also mir wird ja gelegentlich nachgesagt, da sei ich ein bisschen masochistisch, einfach mal in TikTok rumseppen und sich angucken, was da alles wieder auftaucht. Was ich ganz spannend fand in letzter Zeit, was ich da noch nicht oft gesehen hatte, war tatsächlich, dass Donald Trump auf einmal Freimaurer ist. Und ich weiß nicht, ob das mit Epstein zusammenhängt, aber plötzlich findet sich da auf einmal der auf der anderen Seite. Aber also insbesondere von wer der Hexe über die satanischen Regeln und so weiter, alles, was man meinte, was irgendwie out ist, ist da plötzlich wieder in, die Lichtkrieger und also
Ach ja.
und so richtig ehrlich, da mich sowas interessiert, ich natürlich mehr davon zu sehen, hoffentlich mehr davon zu sehen als andere. Aber ich glaube, wenn es jemanden tatsächlich positiv interessiert, dann ist es da wahrscheinlich eher noch schlimmer. Und
Da hast du aber, glaube ich, ein bisschen anderen Algorithmus als ich, weil Bernd hat es auch im Blog jetzt drin gehabt mit der Sonnencreme. Ich habe super viel so Desinformationen aus der Gesundheitsecke von ganz vielen Influencern, die mir auf den Screen kommt. Weit mehr als Astrologie und solche Sachen, Hexenkram. Rika ist bei mir nicht so das, was der Algorithmus mir ausspielt.
Es ist sehr, 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 also ja, klar, es ist sehr interessant, wie man das angezeigt bekommt, was einen offenbar interessiert, was man sich mal angeguckt hat. Das Spannende ist natürlich, dass TikTok noch nicht mal damit interagieren muss. Man muss es eigentlich nur lang genug geöffnet lassen, damit man das registriert wird als interessiert daran. Und ja, aber da ist es, finde ich, es auch ganz schwer, sozusagen von skeptischer Seite dagegen anzugehen. Ich hab ja ein paar eigene TikTok-Videos gemacht. Man merkt dann sehr schön, Rage funktioniert. Ansonsten kann man sich eigentlich nur an irgendwelche Trends dranhängen und da versuchen, was zu machen. Wobei ich da tatsächlich noch genügend finde, worüber ich mich tatsächlich aufrege, dass Rage auch bei mir funktioniert. Also, ja,
Tja, du
also
hast jetzt
es ist
in so einem
tatsächlich
Nebensatz, ich hab's gut, jetzt bin ich natürlich selber inkonsequent, zuerst reg ich mich darüber auf, dass wir eine halbe Stunde über die USA reden, aber jetzt hat Holm in so einem Nebensatz so beiläufig mal Trump-Epstein erwähnt. Ja, an dem Artikel habe ich tatsächlich einen ganzen Tag komplett von morgens bis abends gesessen, um das alles mal auseinander zu klamüsern, diese. Was Holm da gerade angedeutet hat, dass Trump jetzt verdächtigt wird, selber dazu zu gehören. Ja, wozu zu gehören? Naja, also Epstein war ja ein bekannter Sexualstraftäter, der 2019 verurteilt worden ist. Ist dann kurz vor dem Prozess, ist er in seiner Gefängniszelle in Manhattan gestorben, auf
Boden.
relativ seltsame Umstände. Also offizielle Todesursache ist halt Suizid und für die MAGA-Bewegung und für Trump war das halt immer ein großer Teil dieser Deep State-Verschwörung. Also der ist halt ihrer Überzeugung nach beseitigt worden, weil er in diesen ganzen Kreisen drin war, weil er diesen Deep State-Eliten Mädchen zum sexuellen Missbrauch besorgt hat. Und kurz vor dem Prozess haben die ihn halt zum Schweigen gebracht. Und Trumps Wahlversprechen war immer, diese Akten zu veröffentlichen und das alles transparent zu machen. Und jetzt auf einmal vor 2 Wochen hat seine Justizministerin plötzlich gesagt, nö. Da steht nichts drin, ist vollkommen uninteressant, lassen wir mal. Und erstaunlicherweise hat seine MAGA-Bewegung, die normalerweise ja relativ treu doof sind, das nicht verziehen. Und seitdem muss er sich rechtfertigen, ja, was jetzt mit diesen Akten ist und warum er das nicht freigibt. Das ist auch, ich habe auch keine, also ich habe im Blog mehrere Möglichkeiten angeboten. Die am plausibelsten erscheint mir das wohl. Sein Name tatsächlich in diesen Epstein-Akten mehrmals auftaucht. Sehr wahrscheinlich nicht tatsächlich in kriminellen Zusammenhängen, aber halt in einer Art und Weise, die ihm als Politiker zumindest peinlich oder unangenehm sein könnte. Auf der anderen Seite, was dagegen spricht, ist, Trump hat immer damit geprahlt, dass er Frauen maximal scheiße behandelt. Er hat öffentlich gesagt, er kann Frauen hingreifen, wo er will. Seine Anhänger lieben das. Also ist so ein bisschen die Frage, warum, was soll dem Mann da noch groß peinlich sein, was in
Das
diesen
kann
Akten
ich
steht? Ja, bitte,
dir
ja.
sagen, weil die, glaube ich, die rote Linie ziehen, Frauen abzuwerten und Übergriffe gegenüber Frauen zu sein, ist für die kein Problem. Bei Epstein waren es Minderjährige. Das ist Pädophilia und Pädophilia, also alles, was irgendwie in diese Richtung geht, ist für die ja das absolute No-Go. Also da drehen sich ja auch zig andere Verschwörungstheorien drum. Ich glaube, das ist so ein bisschen die rote Linie, die noch haben.
Ja, und ich
Wäre meine
glaube, was dazu
Interpretation
kommt,
so.
es sind nahezu alle zumindest die Opfer, die man kennt, die auch an die Öffentlichkeit gegangen sind, als sie sich selbst identifiziert haben, sind alles weiße Frauen. Also jetzt Frauen, damals minderjährige weiße Mädchen. Während ja, R. Kelly war auch ein Skandal, der hat auch Minderjährige missbraucht, aber es waren nahezu alles schwarze junge Mädchen und die ähnliche Nummer bei Diddy. Und das interessiert MAGA natürlich überhaupt nicht. Und dieses, ja, man kann es nicht Pädopanik nennen, weil es gibt es ja, ja. Es gibt dieses Phänomen. Es gibt es auch
Ja, auf jeden Fall.
in schlimmster Weise Kindesmissbrauchsmaterial rauf und runter. Und da weiß man, dass es diese Ringe gibt, die solche Dinge tauschen. Und das ist evident, was der Epstein gemacht hat. Das weiß man. Und ich denke, da hat Rebecca recht. Es geht da um Minderjährige und das ist so ein bisschen heiliger Gral. Die müssen geschützt werden und die müssen vor allem auch geschützt werden vor Drag Queens, vor der ganzen LGBTQ+-Community, vor schmutzigen Gedanken, die sie kriegen, wenn sie Der Fänger im Roggen lesen, vor dem Kommunismus, vor liberalen Gedanken und so weiter und so fort. Weil sie müssen ja bis zur Ehe enthaltsam leben und dann aber 12 weiße Kinder kriegen. Also auch ja, keine Mixed-Geschichten hier, weil es um das Überleben der weißen Rasse geht und die dominante Position vor allem in den USA. Und ich weiß, dass sich das völlig absurd und auf unserer Seite wie Verschwörung anhört, aber diese Sachen sind belegt und die sagen das auch. Also es ist ein Kulturkampf, aber ein Kulturkampf nicht wie bei uns, sondern einer, wo es massiv darum geht zu gucken, wer ist weiß und wer ist es nicht. Und dass die weiße Rasse, wie absurd dieses Konstrukt auch immer sein muss, die Oberhand behalten soll, weil nur die praktisch den Himmel auf Erden schaffen können, weil nur die kulturfähig sind und alle anderen halt dann nicht so. Und hier Great Reset, Great Replacement und so weiter. Die glauben da ernsthaft dran, weil sie sagen, wir kriegen alle nicht genug Kinder. Deswegen gibt es zum Beispiel diese Quiverful-Bewegung. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also wo praktisch,
Sowas
wo es
ja,
heißt,
leider.
ja, genau, also evangelikale Christen vor allem, also noch deutlich härtere Spieler als Mormonen und so weiter, wo es heißt, ihr müsst einen Köcher voller, also einen Quiver voller Kinder bekommen, weil die sind alle Pfeile, die
Ist
man dann in
Kampf.
die Welt aussendet. Also deswegen gibt es diese Familien wie die Duggars und so weiter, die dann halt 12, 14 noch mehr Kinder haben.
Und
Ne?
das Spannende ist, dass man halt da vielleicht auch den Bogen wieder zurückkriegen kann, auf diese Seite des Teichs. Dass wir, ich glaube, wir spüren schon so die Schockwellen, die davon ausgehen. Also es fängt schon an, dass wir halt ganz konkrete so personale Verknüpfungen haben. Das fängt an bei Leuten wie Martin und Brittany Zellner. Der hat ja in die USA geheiratet und hat damit da sein Influencer-Imperium auf beide Seiten des Teichs quasi ausgedehnt. Und natürlich auch diese Ästhetik, die wir so sehen, wie Holm schon sagt, TikTok spielt da eine große Rolle, generell Social Media, Instagram ja auch. So diese Tradwife-Ästhetik, die wird bei uns auch immer populärer, das siehst du auch immer öfter. Zurück zu ganz natürlichen Lebensweisen, das ist auch was immer mitspielt in diesen Gesundheits-TikToks, also Gesundheits-TikToks, die mir zum Beispiel eingespielt werden. Das ist alles so eine Suppe. Und ich glaube, man merkt langsam so, es verfängt bei uns noch nicht in der exakt gleichen Art und Weise. Aber wir spüren schon, dass da Einflüsse merkbar sind. Das ist ja nun mal auch in der globalisierten, internetverbundenen Welt keine so besonders große Überraschung. Also wir müssen
Ich
immer so ein
glaube
Auge
aber
beim Teich
tatsächlich,
haben, glaube ich.
diese Spaltung oder so dieses sich gegen Trump wenden. Trump hat so viele Dinge überlebt und weggewischt. Ich glaube nicht, dass das nachhaltig sein wird. Immer einfach nur
Das
meine
glaube ich auch nicht.
Prognose. Also. Ja, das ist halt in der Tat die die völlig offene Frage, die seit Wochen ja diskutiert wird, inwieweit ihm das tatsächlich schaden kann. Und die Einschätzungen gehen tatsächlich vom Sturz bis hin zu dem, was Holm sagt. Ja, das, vielleicht wenden sich 10% der Magerleute ab, aber viel mehr werden es
Eine gewisse
am
Zahl.
Ende nicht sein. Irgendwie wird er das vermutlich auch aussitzen. Ich hab keine Prognose dazu,
Keine
keine Ahnung.
Glaskugel,
Keine Ahnung, wie das
keine Karten
ausgeht.
gelegt, nicht
Nein.
ausgependelt.
Nein, durchaus nicht,
Also
nein.
ich finde es interessant, dass gerade diese Geschichte, die praktisch, also ja, schreckliches Schicksal für ganz viele junge Frauen, also das sind ja hochgerechnet Hunderte, die da missbraucht wurden und auch etliche, die sich suizidiert haben oder schwere Folgeschäden davon getragen haben. Das ist alles schrecklich, möchte ich nicht minimieren. Die Auswirkungen, die andere Dinge da aber auf eine Gesamtbevölkerung haben, wenn es um solche Sachen wie Gesundheit geht, wenn es um solche Sachen, und da sind wir wieder bei unseren Themen, um das kaputt nicht sparen, weil man kann es ja nicht sparen nennen, sondern das kaputt machen der Wissenschaften, der Universitäten, der Einrichtungen, die dafür da sind, um sowas wie Grundlagenforschung zu betreiben. Das ist natürlich in gewisser Art und Weise was extrem kurzsichtig ist, weil da ein Exodus stattfindet. Wir sehen das schon, also von Freundinnen und Freunden, die an englischsprachigen Universitäten außerhalb der USA unterrichten, dass sie auf Stellen, die ausgeschrieben werden, 90% der Bewerbungen von absolut überst qualifizierten Menschen bekommen, die jetzt gerade in den USA an den Unis sind. Also Kanada wird überlaufen, UK, Australien, Neuseeland, aber auch die Unis in der arabischen Welt, obwohl die überhaupt keinen guten Ruf haben, ja, oder in Asien, dass die Leute einfach gucken, dass sie da wegkommen. In Deutschland, Frankreich, Italien ist noch nicht so merkbar, weil da meistens noch in der Landessprache
Deutsch wird, ne?
unterrichtet wird. Aber da gibt es einen
Niederlande merkst du es
massiven
auch.
Exodus, ja, der sich ganz stark bemerkbar machen wird, wie in Deutschland im Dritten Reich, wenn die Leute alle abhauen,
Ja,
solange sie noch können, ne?
das Betrübliche ist halt, dass während der Exodus aus Deutschland in den USA auf eine große Forschungsinitiative bis hin zum Manhattan-Projekt getroffen ist, dass wir nicht in der Position sind momentan, um daraus wirklich Kapital zu schlagen und diese Leute abzuwerben. Das, was ja,
Ich glaube, dass wir da leider noch nicht mal viel anbieten müssen, weil die dankbar sind, dass sie überhaupt irgendwo unterkommen. Das große Problem ist nicht für die Leute, die kommen irgendwann, weil die super sind. Da kommen Spitzenforschende, da kommen Leute mit einer Vita, da kommen Leute, die werben ihre Mittel dann auch wieder ein. Das Problem ist für Leute, die jetzt am Anfang ihrer Karriere stehen und dann mit Leuten konkurrieren, die schon was weiß ich, wie viele Paper draußen haben, und man dann einfach gucken muss. Ich meine, gut, in den Sozial- und Kulturwissenschaften, ja, das interessiert sowieso keinen, das kostet nichts. Ja, wenn ich dann noch ein paar Lehrkräfte für besondere Aufgaben rumspringen habe, die alle im Besetzungskarussell mitfahren, naja, ne? Nee, ich meine nicht, Rebecca, für die Juniors ist es auch scheiße, aber da kannst du immer assoziieren und dann sind die halt noch da. Aber für alle Forschungsinstitute, die haben einen riesen Gewinn. Aber für die Juniors ist es richtig scheiße. Die kommen da nicht unter, egal, nahezu egal, wie gut sie sind.
also ich sehe es noch nicht, dass da sehr viel bei uns aufschlägt. Was ja, also
Wahrscheinlich
im
erst mal
Prinzip
woanders,
ist die beste, also letztlich auf der einen Seite ist es eine Chance für die Wissenschaft in Europa, auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, eine Verpflichtung, die wir haben, da Leuten, die einfach gut sind und die Wissen mitbringen, auch eine Basis zu bieten. Und
Also, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu sehr eine politische Diskussion, aber ich denke mir, dass das bei uns sehr viel mit Strukturen zu tun hat, weil im Endeffekt, es ist ja nicht so, als hätten wir keine super guten jungen Forscher, die genau dieses Potenzial hätten. Das ist halt einfach, die Strukturen sind dafür nicht gemacht. Wir haben das Wissenschaftszeitvertraggesetz. Wenn du in einer gewissen Anzahl von Jahren nicht deinen Fuß in die Tür bekommen hast und halt irgendwie auf dem Weg dahin Ellbogen raus 15 Konkurrenten ausgenockt hast, hast du keine Zukunft in der Forschung in Deutschland. Und das ist halt eben, ne, also das sind strukturelle Änderungen, die dringend gemacht werden müssen, aber halt nicht nur mit dem Blick auf die Aufnahme von irgendwelchen abtrünnig gewordenen Forschern aus den USA, weil die noch mal da nie. Also ich glaube, wir sind
Oder
da irgendwie in der Streitsituation, Richtung Wissenschaft muss gefördert werden und da muss es
wäre ich
strukturelle
gerade schwer
Änderungen.
reich und in den VAE oder Dubai oder Katar oder sonst irgendwas, dann würde ich mir keine Fußballvereine
Privatuni.
kaufen, sondern so eine scheiß Privatuni da hochziehen und ich würde einfach alle, die so ein bisschen mit so einer Ethik nicht so Probleme haben, ja, aber da kannst du ja auch alles machen, ne? Dann kannst du Tierversuche machen, wie du willst und so weiter, das ist doch wurscht, ne? Das ist also da, glaube ich, das
Rice
haben die noch nicht
University.
erkannt, das Potenzial, ja? Das ist, da könnte man wahrscheinlich die nächsten paar Manhattan-Projekte hochziehen, wenn man wollte. Und sind wir froh, dass es sie nicht gibt, oder vielleicht wissen wir es auch bloß nicht. Ja.
Ja, wenn wir mal wieder nach Deutschland kommen, Bernd, du hattest es auch angesprochen, vor 2 Wochen, der Reichs-Xavier ist wieder zurück auf der Bühne. Und ich meine, wir
Wäre.
haben ja damals, als er sich verabschiedet hat, irgendwie gesagt, das ist als Distanzierung von dem, was er vorher jahrelang verbreitet hat, alles sehr, sehr dünn. Hast du
Wäre
irgendwas gehört, dass
jetzt
er sich nochmal irgendwie geäußert hat jetzt oder macht er einfach weiter als
wäre
Minister?
jetzt tatsächlich auch, glaube ich, mein nächstes Thema gewesen, weil du am Anfang gefragt hast. Also ich reg mich selten über irgendwas auf, weil ich versuche das ja eher. Ja, ist ja auch egal. Aber gut, wenn es etwas gäbe, in der
Du hast im
Tat, also
Vorgespräch gesagt, du regst dich über gar nichts mehr auf.
ja,
Was
ich habe
nicht
mich.
stimmt, weil jedes Mal, wenn wir Satanic Panic machen, weiß ich wieder, da ist Bernd wieder da.
Das ist richtig, ja. Da bin ich irgendwie seltsam engagiert, keine Ahnung. Ja, ich habe mich vielleicht höchstens darüber gewundert, dass relativ wenig andere sich darüber aufgeregt haben. Es gibt zwar verschiedene Boykottforderungen, vor allem so von jüdischen Organisationen, aber so der große mediale Aufschrei ist mir jetzt nicht untergekommen. Also konkret geht es in der Tat darum, dass Xavier Naidoo also ganz plötzlich klammheimlich ein paar Konzerte in Köln erstmal angesetzt hat und dann gleich noch eine Tournee nachgeschoben hat nach dem Jahreswechsel, unter anderem München, Österreich, Schweiz, glaube ich. Und ja, wie Holm schon sagt, wir hatten damals, er hat ja nach seinen ganzen Verirrungen, die sehr, sehr weit zurückgehen, die lange, lange vor Corona anfingen, also schon mit Reichsbürgertum und mit flache Erde und mit allem, was er da sich zusammengesponnen hat in der Corona-Krise, ist er dann nur vollkommen ausgerastet. Da ging es ja auch, was Claudia eben angedeutet hat, diese Kindergeschichte, Adrenochrom, die gefangenen Kinder in den Bunkern in New York, die da von Trump befreit werden. Das hat er ja alles, hat er ja heulend vor der Kamera. Also das Video führe ich heute noch gerne bei Schülervorträgen vor, wo er da heulend vor der Kamera sitzt und sich irgendwas über Adrenochrom und gefolterte Kinder zusammenfaselt. Dann kam ja 2022 dann plötzlich ein völlig klares Video mit einem offensichtlich nicht bekifften, relativ gut zurechtgemachten Xavier Naidoo, der klar und verständlich in eine gut justierte Kamera gesprochen hat, dass er sich da irgendwie verirrt hat und dass er den falschen Leuten irgendwie geglaubt hat und so. Und dann kam erstmal lange, lange nichts mehr, also 3 Jahre lang, bis eben jetzt ganz plötzlich diese Konzertankündigung kommt. Und die gleiche Diskussion, die Holm jetzt angedeutet hat, genau, also damals nach diesem Video haben wir und viele andere gesagt, das reicht nicht. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass diese Diskussion jetzt ein bisschen stärker kommt. Sie wird geführt in so Musikfachforen, aber jetzt nicht in der großen Allgemeinheit. Also meine Erwartungen, aber gut, natürlich, mein Gott, was habe ich von Xavier Naidoo zu erwarten? Er kann ja machen, was er will. Aber ich hätte tatsächlich gedacht, so ein bisschen, was Holm eben angedeutet hat, dass da mindestens mal ein ganz großes Exklusivinterview mit dem Stern oder mit dem Spiegel kommt und er sich mal erklärt oder vielleicht sogar einen Song drüber macht. Es gibt ausgezeichnete Lieder über Verschwörungstheorien von Casper, zum Beispiel Morgellons, kann ich nur jedem empfehlen, dass er sich irgendwie künstlerisch damit auseinandersetzt. Aber jetzt einfach Konzerttermine anzusetzen, die Firma, also die Eventagentur, die das organisiert, hat bei Instagram nur geschrieben, also für sie ist das mit diesem Entschuldigungsvideo von 2022 ist das erledigt. Weiter fragen sie da nicht nach. Und wie gesagt, die einzigen, die sich darüber aufregen, sind so jüdische Organisationen, die eben diese ganzen antisemitischen Sachen vorbringen. Aber sonst scheint das irgendwie keinen zu stören. Also die Dinger sind auch schon ausverkauft. Den Fans scheint irgendwie zu gefallen. Gut, nun kennen wir auch von anderen Organisationen, dass Leute halt so naiv sind, dass sie halt gar nichts mehr merken. Das scheint bei seinen Fans auch so zu sein. Ja, darüber könnte man sich aufregen. Also ich würde, keine Ahnung, also ich würde mich da am liebsten vor die Halle stellen und die Leute fragen, sag mal,
Habt ihr sie noch
für die
lieb?
100 Euro kannst du doch mit deiner Familie Pizza essen gehen. Was musst du das diesem Schwachkopf da in den Rachen schmeißen? Das wäre jetzt meine Empfehlung, aber
Während
gut.
ich erinnere mich daran, dass wir müssen fast 25 Jahre sein, mal schon über Xavier Naidoo gesprochen haben. Da war er noch nicht so, hat er diese Impulsdurchbrüche öffentlich noch nicht. Und uns jemand gesagt hat, der mit ihm auf der Bühne stand, also mit ihm musiziert hat, gesagt, dass es ein fundamental christlicher Irrer ist, der ständig irgendwelche Sachen verbreitet. Aber das hat er halt damals, offensichtlich hat er ein besseres Management oder war da besser zu halten und hatte halt, keine Ahnung, war besser medikamentiert als damals. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Management, wenn die den im Griff haben und sagen, der Mann ist eine Gelddruckmaschine und er ist ja sehr talentiert, ob man seine Musik mag oder
Ja,
nicht, aber man kann
sicherlich, ja.
nicht absprechen, dass der nicht ein kreatives Potenzial hat, dass
Ja.
die einfach denken, wenn wir da zurück können, wie der 1998 oder 2000 war, dann reicht uns das. Er darf sich halt einfach nur nicht mehr äußern und er soll dann halt wieder irgendwelche schnulzigen Liebes-Tralala schreiben. Und
Ja.
ansonsten wäre die nächste Verwertungsmasche, dass er Lieder für andere schreibt. Und dafür singt er aber offensichtlich zu gut, wenn es noch so viele Fans gibt. Ich meine, hier
Ja,
bei.
das könnte der Gedanke sein, ja.
Also ich finde das relativ normal, dass jemand, der jung ist und gerade anfängt, Erfolg zu haben, von seinem Management einfach noch besser gesteuert wird. Und in dem Moment, wo jemand dann so ziemlich alles erreicht hat und vielleicht auch irgendwie sich dann fragt, wie geht's weiter, er dann stärker anfängt, das nach vorne zu tragen, was ihm halt irgendwie persönlich wichtig ist und was jetzt in einem positiven Sinne wirken kann oder bei anderen halt. Ja, je nachdem, was Leuten halt so persönlich wichtig ist, halt auch höchst problematisch werden kann,
Ja, oder die haben sich angeguckt, was mit Gil Oferim passiert ist. Also ich meine, oder was er selbst sich beschert hat mit diesem Rebound, den er da hinlegen wollte, wo er dann einfach behauptet hat, nee, es wäre alles ganz anders gewesen und er ist das arme Opfer und macht dann einfach auch wieder Tourneen. Ich denke, wenn man Xavier in so ein Interviewstudio setzen würde und kein geskriptetes Interview macht, dass der sowas auch bringen würde. Das müssen sie jetzt besser im Griff haben, als um da so ein PR-Gau zu verhindern. Und die Leute merken sich halt auch Zeug nicht oder es ist ihnen egal. Das ist diese alte Diskussion, kann man Kunst von Künstler trennen? Ja und nein.
Ich glaube auch, dass
Schwierig,
das
ne?
einen großen Unterschied macht, dass er halt einfach ein sehr ja, in der breiten Masse populärer Popmusiker ist. Der ist jetzt kein ultra-linker Nischenmusiker zum Beispiel oder was weiß ich, ein klassischer Violinist, von dem ein gewisses Level an kultureller ja, Anpassungsfähigkeit und intellektuellem Niveau so erwartet wird in der Art und Weise, wie die nach außen auftreten. Das ist halt Pop. Und ich glaube, was halt bei ihm auch so ein Ding ist, hat er einen Track Record, weit über 20 Jahre zurück. Er hat doch schon in den 90ern mal so ein Musikexpress-Interview, der Rolling Stone-Interview gegeben, wo er irgendwie sowas gesagt hat von wegen, ich bin Rassist, nur halt ohne Ansehen der Hautfarbe. Ich bin nicht mehr Rassist als jeder andere. Ich weiß nicht, ob Japaner oder was er gesagt hat, also irgendeine asiatische Nation an den Schmutz gezogen auch. Also der war schon immer auf einem ganz anderen Planeten unterwegs. Das hat man halt nur irgendwann gelernt, so wegzukitten. Und ich glaube, dass der auch so ein bisschen im Branding, im Marketing gibt es dieses schöne Phänomen, das wir den Psychologen geklaut haben, den Halo-Effekt. Das ist, wenn eine gute Eigenschaft einer Person oder halt eines Produkts auf den Rest dieser Produktkategorie oder auf den Rest der Persönlichkeit so abstrahlt. Der hat natürlich auch noch unglaublich viel positiven Effekt mitgenommen von den Söhnen Mannheims und so. Die hatten eine sehr gute, sehr breiten Appeal und das bleibt dann halt einfach da so bestehen. Das überstrahlt dann den Rest irgendwie auch.
Wobei das in der sogenannten E-Musik nicht besser ist. Wenn man an Anna Netrebko denkt, die
Na ja, gut
hier
auch, ja.
harte Putinistin ist, ja, das kratzt irgendwie
Fair, stimmt.
einige schon, andere nicht. Theodor Korenz ist, der auch schon au negativ aufgefallen ist. Es ist dann halt irgendwie, naja, solange sie nur irgendwie hübsch singen oder was inszenieren, dann reicht uns das und dann sollen sie halt, dann bin ich halt nicht in der Opernwelt auf dem Titelblatt oder vielleicht schon und dann mache ich eine Home Story und erzähle was drüber, wo meine Gardinen her sind. Das ist
Wobei es für meine Begriffe nochmal eine andere Dimension hat, wenn du in einem Genre unterwegs bist, das zu einem beträchtlichen Teil aus Steuergeldern finanziert wird. Also dann ist zu, also ich denke mir, okay, solange die Leute noch von ihrem eigenen Geld dafür bezahlen, ist zumindest mal der Hebel auch nicht so da, dass du wirklich was sagen kannst, ja.
Ja, also zumindest Netrebko und Corenzis wurden auch an einigen Festivals wieder ausgeladen, wenn die Veranstalter
Es
irgendwie ein Rückgrat hatten, ne?
ist sehr schwierig, was Claudia da gerade sagt mit der Trennung zwischen was Kunst und Künstler. Es ist in der Tat so, dass ich mir schon seit langem, langem also ich habe seit Jahrzehnten kein Geld mehr für einen Tom Cruise-Film ausgegeben. Ist mir scheißegal, wie gut die sind, ob das Mission Impossible oder da dieser neue Top Gun-Film, der ja sehr gelobt worden ist, war. Das geht mir gar nicht mal so sehr darum, dass ich das irgendwie boykottieren will oder ich, aber ich kann doch so einen Scientology wie Kasper nicht ernst nehmen, wenn der da auf der Leinwand den Supertypen spielt, der die ganze Welt rettet. Und ich weiß gleichzeitig, das ist ein kleiner Pisser, der sich von Scientology nach Strich und Faden verarschen lässt. Ich kann doch sowas nicht ernst nehmen und dafür Geld ausgeben. Also das sind für mich ganz, ganz pragmatische Gründe, warum ich sowas niemals unterstützen würde.
Es freut mich, dass wir noch eine Gemütsregung aus dir rausgekriegt haben, Bernd.
Ja,
Ja,
gut.
aber ich kann das auch komplett nachvollziehen. Das geht mir auch in vielen, vielen Fällen so. Mir geht das halt auch mit. Ich kann zum Beispiel Harry Potter nicht mehr so lesen, wie ich Harry Potter gelesen habe, als das damals rauskam. Ich bin ja auch so die Generation, die mit den Büchern irgendwie aufgewachsen ist. Ich habe Freunde, für die hat das noch einen viel, viel wichtigeren Impact, als das für mich einen hat. Ich habe auch da hinten noch, sieht man an meiner wunderbaren Kuriositätenwand, noch so eine Harry Potter Postkarte, die ich so aus London mal mitgebracht habe, die bleibt noch da, aber ich kaufe auch nichts mehr davon, weil ich einfach, das färbt für mich einfach zu sehr ab. Ich sehe immer in allem, was ich da lese, in allem, was ich da irgendwo sehe, sehe ich J.K. Rowling, denke mir so, nee, das ist für
Ja.
mich nicht mehr unschuldig, das ist für mich einfach zerstört.
Ja,
Und
viele
ich
Sachen sind ja
kann dir
nicht mehr
das
unschuldig, wenn man
Bauchgefühl
zu viel weiß.
nachempfehlen.
Das ist, es
Ja.
ist dann auch schade, weil man, also ich finde nicht, dass man die Augen verschließen sollte und sagen, ich bin jetzt hier der kleine, also hier das Straight Wife, ich kümmere mich um nichts in der Welt und ich nehme die Kunst für sich, weil das nicht gut funktioniert. Und ich meine, wie viel Herzschmerz hatten wir wegen Neil Gaiman, ja? Das ist
Oh ja.
ja, wie schrecklich fand ich es, als ich herausgefunden habe, was für ein unfassbares menschliches Charakterschwein Marion Zimmer Bradley war. Ja, das sind Schnulzen, aber ich habe das als Teenager verschlungen. Es waren super wichtig für mich, die Bücher. Jetzt weiß ich, oh Gott, was für eine schreckliche Person. Und das gibt es bei ganz vielen Themen. Also für die, die es nicht googeln, die Bücher noch lesen wollen, freut mich, ja. Habe ich
Ja,
es
es ist
euch
halt
gleich
echt schwierig.
gespoilert,
Man
ja?
muss auch einfach, man muss auch einfach gucken, den Leuten halt auch individuell eingestehen, dass sie irgendwie selbst informiert entscheiden können, wo sie ihre Grenzen ziehen. Und ich das auch, glaube ich, gar nicht. Ich würde jetzt nicht anlegen wollen, dass jetzt jeder diesem Maßstab zu folgen hat. Und ich glaube, wenn ich das ausschalten könnte, würde ich auch bestimmt zumindest die alten Harry Potter Sachen, die ich noch habe, noch ganz anders betrachten können. Aber ich kann es halt nicht. Es ist halt immer da. Und für mich
Also
ist
ich
das einfach
versuche,
schwierig.
so ähnlich wie Bernd, die Maschinen nicht zu füttern. Ich versuche, so Leuten kein Geld zuzukommen zu lassen, wer auch immer das ist. Und habe da manchmal Probleme, weil ich was recherchieren möchte. Und dann muss ich dieses Buch, dann muss ich gucken, ob ich es irgendwo antiquarisch kriege, weil ich es einfach lesen will. Und ich glaube, dieses Thema haben wir häufig, dass wenn wir recherchieren wollen zu irgendwelchen Themen, man immer dieses Dilemma hat, kaufe ich jetzt eine Karte und gehe irgendwo hin, weil es mich interessiert, zu einer Esoterikmesse, zu sonst irgendwas, aber ich füttere die Maschine mit durch meine Kritik. Ich klicke auf die Videos, ich weiß, dass die monetarisiert sind, ich gucke mir das Product Placement an, und so weiter. Und aus dem Dilemma kommt man nicht raus, weil dieses kein richtiges Leben im Falschen. Das ist da so. Um es zu beobachten, müssen wir teilnehmen. Wir können uns nicht komplett hier auf den
Rausziehen.
Elfenbeinturm und auf die Beobachterposition zurückziehen. Das funktioniert leider nicht. Oder jemand anders sagen, fass es mir mal zusammen, damit ich dein Video angucken kann. Es geht oft. Ich gucke ganz viele Sachen nur als Reaction-Content. Auch deswegen, aber manchmal muss man ans Primärmaterial.
Also ich finde aber ganz ehrlich, also die Monetarisierung von einem YouTube-Video bewegt sich in der für den einen Klick in der Größenordnung, wo ich sage, okay, damit mache ich den Menschen nicht reich und wenn mir das ermöglicht, da entsprechend kritisch drauf zu reagieren, dann ist
Ja,
das
weil
was anderes.
das kannst du nicht verstehen, weil Rebecca und ich sind anders sozialisiert in der Wissenschaft und wir mussten ja schon immer sagen, wie wir zu einem Thema stehen. Also du hast immer so eine Selbstbeschreibung, was jetzt als Vogue verschrieben ist und sagen, wieso beschreibst du, wer du selber bist? Das hat doch mit dem Thema nichts zu tun. Natürlich hat es mit manchen Themen hat sehr viel zu tun und mit anderen nicht. Und deswegen ist da deine eigene Forschungsethik zu hinterfragen und wie du damit umgehst und wie du dazu stehst, um auch den eigenen Bias dann klarzustellen, ist es für, ja, für Kultur- und Literaturwissenschaftler, Sozialwissenschaftler viel, viel wichtiger als für jemand, für Maschinenbauerinnen und Physiker, ne?
Ja, gut, aber ist mal sowas wie Harry Potter, die Frage, gehst du in den Harry Potter Film oder sowas, ist ja weniger zu
Nur
Recherchezwecken gesagt.
Raubkopie, ja? Nee.
Also und da muss man natürlich schon sagen, ich sehe da schon einen Unterschied darin, ob es Künstler sind. Also Marion Zimmer Bradley ist 25 Jahre tot.
Da geht's höchst an Estate, ja.
Bei J.K. Rowling weiß man halt, dass von jedem Pfund, das bei ihr landet, wahrscheinlich ein beträchtlicher Teil in eine gewisse politische Richtung geht. Also das,
Ja,
sagen
der
wir,
Impact ist
für
größer.
meine Begriffe
Ja.
sind das unterschiedliche Dimensionen.
Ja, und ich glaube, was halt auch nochmal ein ganz anderes Phänomen ist, wenn du halt im Internet unterwegs bist. Das ist ja auch eben, wie du schon sagst, mit deinem TikTok-Masochismus-Algorithmus, den du dir da herangezüchtet hast. Da ist dann eben auch immer die Frage, wie du schon sagst, du, wenn ich darauf reagiere, dann sehen es meine Viewer. Und kann ja durchaus sein, dass dann aus meiner Viewer-Bubble Leute dann halt was ankommen. Das ist einer der Gründe, warum ich sehr, sehr wenig aktiv poste. Ich bin sehr passiv, was gerade so YouTube und TikTok und sowas angeht. Weil ich da irgendwie nicht wirklich was füttern will. Und es gibt auch so Sachen, wie jetzt gerade, ich weiß nicht, die ein oder anderen werden diesen Channel mit Sicherheit schon mal irgendwie gehört haben. Jubilee, so ein US-amerikanischer Channel, der sehr, sehr viele sehr problematische Formate hat, in denen halt unter anderem durchaus mal irgendwie ein Verschwörungstheoretiker oder ein leicht dem rationalen Denken abtrünnig gewordener Jordan Peterson mit 20 Opponents irgendwie diskutieren. Und natürlich, wenn da halt solche Figuren sitzen wie Candace Owens, wie, also die ja harte Verschwörungstheoretikerin ist, wie Jordan Peterson, das hat natürlich eine enorme Reichweite. Und du willst halt schon sehen, wenn du irgendwie ein Problem mit diesen Figuren hast, wie argumentieren die? Was wird denen entgegengebracht? Werden die irgendwie gedemütigt? Also gerade bei Jordan Peterson gab es ja so ein paar Clips, die viral gegangen sind, weil der halt ziemlich einen einstecken musste in dieser Debatte, in Anführungszeichen. Dann willst du natürlich auch gucken, ich will es sehen. Ich habe nicht ein einziges Mal auf ein Jubilee-Video geklickt in meinem Leben. Ich habe immer darauf gewartet, dass es halt irgendwelchen Reaction-Content gibt, weil bei solchen Sachen ist das vorprogrammiert. Und ich glaube halt, wenn du dann halt einer von, was weiß ich, wie viel tausenden Leuten bist, die das machst, das macht das Kraut nicht fett, wenn du siehst, wie viele Millionen Views diese Videos haben. Aber es ist halt besser als nichts und es ist auch so ein bisschen so ein moralischer. Das ist wie wenn ich keine Demeter-Karotten kaufe.
Ja, wobei ich
Die,
da andererseits, meine
ich
Güte, wenn dann klickst du auf das Reaction-Video drauf und die Leute, die ein Reaction-Video machen, tragen natürlich selbst auch wieder, also
Ja, aber halt einmal, wenn 20.000 Leute ein Reaction-Video gucken, statt auf Jubilee, hast du 20.000 Leute weniger, die Jubilee angeklickt haben, ne?
ordnen es ein und also ich benutze solchen Content, also dann haben die schon mal drüber nachgedacht. Ich denke vielleicht noch mal anders drüber nach, aber sehe die Perspektive von denen, die vielleicht auch mehr wissen als ich, weil alles kann ich nicht wissen. Oder selbst wenn ich manchmal denke, okay, über so rhetorische Strategien und Strohmann-Argumente kenne ich ganz gut, aber ich lerne dann immer neue. Und fand es sehr spannend, wie das andere auseinander genommen haben. Und dann ist für mich auch die Frage, wie problematisch ist so ein Format? Und würden wir uns in sowas reinsetzen, Bernd? Ich erinnere mich, dass wir solche Diskussionen auch schon vor, was weiß ich, wie viele Jahrzehnten geführt haben. Ob man damals gab es bei RTL noch so der heiße Stuhl und solche Sachen, ob man in so Debatten-Krawallformate gehen sollte und dagegen fünf Astrologen anargumentieren. Ich habe sowas auch schon gemacht im Schweizer Fernsehen. Nur
Sehr gut.
bringt es was? Oder und für wen bringt's was? Ich habe keine abschließende Antwort. Ich denke, man soll es nicht unterlassen. Das ist, also ich finde es kein No-Go, aber es ist natürlich schon auch ein bisschen Krawall und nicht unbedingt das Hochwertigste. Beim Jordan Peterson fand ich aber die Demontagen durch die Reaction-Videos super.
Das war
Also
wunderbar. Also,
muss man ihm echt
das hat für
gucken.
meinen Das hat für meinen Bias sehr viel guten Content geliefert, das muss ich schon sagen. Aber das ist halt bei Jubilee so einmal alle 50 Jahre, dass das passiert. In der Regel geht es halt eher in die andere Richtung.
Hält keine
Aber ja.
Ahnung ein, was weiß ich, Bodybuilder gegen 20 Sportverweigerer oder so. Und das ist halt einfach
Nicht sch
nur
schlimmer. Also,
bescheuert. Ja, ich weiß
für die, die es nicht kennen,
schon.
es gibt halt eben zwei so Kernformate, die haben. Und es wird halt auch hier gerne so ein bisschen fabriziert. Wir haben ja hier auch so ein bisschen dieses Format mit 13 Fragen, wo ja auch gerne mal Homöopathen gegen Nicht-Homöopathen irgendwie andiskutieren, als wären das, also das sind so False-Balance-Formate, als wären das gleichwertige Meinungen. Und Jubilee hat einmal dieses Surrounded-Ding, das ist halt total auf Spektakel ausgelegt, das ist immer eine Person gegen 20 oder 25, die andere Meinung haben. Das ist einfach so ein Spektakelformat. Das andere, was ein bisschen weniger auffällig daherkommt, ist aber pure False-Balance. Das ist Middle Ground, also die goldene Mitte sozusagen. Wo du dann halt solche Sachen hast wie ein Magersüchtiger gegen einen Übergewichtigen oder ein Rassist gegen einen Black Lives Matter-Protestanten, dann müssen die sich irgendwo in der Mitte treffen. Das ist die Insinuierung dieses Formats. Ein Homöopath gegen einen Mediziner, wo ich mir denke, so, nee, ein Homöopath und ein Mediziner, ein Rassist und ein Schwarzer, die müssen sich nicht in der Mitte treffen. Da gibt es einfach einen Pol, wo deutlich mehr moralische und evidenzbasierte
Man darf
Richtigkeit
halt nicht
liegt.
mit Journalismus verwechseln. Das ist da
Exakt, das muss man
vorne
halt
drin.
wissen. Betreutes
Es
Gucken
sind
in manchen Fällen
ja verbale
strafbar.
Entertainment-Formate, um sich seine eigene Meinung bestätigen zu lassen. Alle Jordan Peterson-Fans haben nachher behauptet, der hätte aber mal so richtig so 20 so elitäre Studis vermöbelt. Ne?
Man sieht, was man sehen möchte.
Ja.
Rorschach-Test.
Ja, aber tatsächlich, da würde ich dann als Skeptiker tatsächlich sagen, kann man sich's leisten, sich da vollkommen rauszuhalten, weil wahrscheinlich werden es eh nicht alle tun. Und im Zweifelsfall sitzt dann jemand da, der nicht gut dafür vorbereitet ist. Also ich weiß, dass ich mal angefragt worden bin für ein Format, das jetzt näher an dem dran ist, was wir gerade eben hatten mit dem in der Mitte Treffen, wo es um Homöopathie gehen sollte, wo ich auch gesagt habe, also Leute, das ist jetzt nicht mein Kernthema. Ja? Man hat dann, glaube ich, aber auch eher von mir Abstand genommen seitens der Redaktion, weil ich zu deutlich war in meinen Ansagen, was ich von Homöopathie halte, und dass
Nicht
ich
persönlich genug.
nicht sonderlich kompromissbereit bin, aber das ist ein anderes Thema.
Problem von deren Skript, ne? Wenn die jemanden brauchen, der danach irgendwie mal was Nettes sagt und sagt, oh, wenn es dir hilft, dann mach's halt. Das ist für uns blöd, weil das ist nicht, finde ich, nicht unsere gesellschaftliche Funktion. Ja, wir müssen keinen Konsens herstellen. Und nur damit der Stuhl gefüllt ist, an manchen Sachen muss man nicht teilnehmen. Nur so wie Bernd immer sagt, wenn wir nicht kommen, dann laden die im Zweifelsfall den
Okay.
Luca-Du ein, ja?
Ja, genau. Dann
Solange er
ist der
noch
Luca, du als
krabbeln
Skeptiker
kann,
da
ja.
und dann,
Genau,
ja.
ja, genau.
Wobei natürlich, also ich meine, kennst du jemanden von uns, der nicht einem Patienten, der sagt, ich nehme homöopathische Mittel, weil ich das Gefühl habe, dass mir die helfen, wenn jemanden von uns, der dann nicht sagen würde, naja gut, wir haben dir jetzt gesagt, es ist ein Placebo, wenn du es trotzdem nehmen willst, dann tu es halt. Also
Doch, ich glaube, wir haben in unserer Bubble haben wir Leute, die sagen würden, ja, dann bist du halt doof, selber schuld.
ja gut.
Ja, die gibt's,
Der Abstand zwischen, wenn du sagst, es hilft dir und wir haben dir gesagt, es ist ein Placebo und du bist halt doof, ist natürlich auch
ne? Graduell,
ein
ja.
wahrscheinlich interpretierbarer, aber ja. Zumindest würde keiner sagen, du darfst es nicht nehmen. Also.
Nee, ich glaube,
Nee, ja, vielleicht nicht. Ne? Da
hat sich auch, glaube ich, viel getan mit dem Fokus weg so von der individuellen Verantwortung, die ja eigentlich die ganzen Pseudo-Heilgurus gerne so vor sich herschieben. Ne? Wenn du individuelle Verantwortung hast, bist du auch derjenige, der den Lösungsansatz gehen und bezahlen kann. Dass es halt mehr so zu systemischen Sachen geht. Also, ne, ich glaube halt, dass es beispielsweise wichtig ist, über solche Sachen zu diskutieren. Deswegen ist auch skeptischer Aktivismus in allen möglichen Formen wichtig und halt eben auch an den Punkten anzusetzen und sich da irgendwie aktiver einzubringen, die halt relevant sind. Also dafür zu sorgen, zum Beispiel, dass Homöopathika nicht neben wirksamen, evidenzbasierten Medikamenten in Apotheken stehen. Dass nicht, dass es Produkte sind, die nicht von der Krankenkasse bezahlt und irgendwie so damit so mitlegitimiert werden. Das sind, glaube ich, Punkte, an denen man auch super viel ansetzen kann. ohne dass man diese direkte Konfrontation oder halt auch eben den Kompromiss, meinetwegen in Anführungszeichen, mit den Leuten suchen muss, die entweder verkaufen oder direkt irgendwie als Konsumenten da stehen und die benutzen.
Direkte Konfrontation oder führt uns vielleicht noch, ja, keine Ahnung, wie lange, zum letzten oder zu einem der letzten Themen, was letzten, also Holm hatte ja am Anfang so ein Fenster vom ganzen Jahr aufgemacht. Ich lebe natürlich eher so von Monat zu Monat und habe mal geguckt, was also noch massiver war letzten Monat, und das geht ein bisschen in die Richtung, worüber wir jetzt gesprochen haben. Das waren diese Nadelattacken auf diesem französischen Musikfestival. Da war es in der Tat, ging es mir so ein bisschen, wie Holm jetzt gerade gesagt hat. Als ich die ersten Meldungen über diese Geschichte gelesen habe, da auf diesem französischen Musikfestival, war ich schon an der Tastatur und wollte genau, was Rebecca auch gerade gesagt hat, schreiben: Sag mal, seid ihr eigentlich komplett irre? Oder hatten wir doch vor 3 Jahren alles schon? Ist kompletter Unsinn. Und ich habe es tatsächlich sein lassen, weil ich. Weil ich tatsächlich den Betroffenen nicht zu nahe treten wollte. Also wir haben ja so ein bisschen die Situation wie bei rituellem Missbrauch. Wir müssen ja unterscheiden zwischen dem Phänomen und den Opfern. Und ich habe dann tatsächlich ein paar Tage gewartet und habe mal geguckt, weil es hätte ja sein können. Also das Einzige, was ich mir gedacht habe, also vor 3 Jahren, als das zum ersten Mal diese erste Welle kam, war so ein bisschen das Ding, dass die Kritiker gesagt haben: Das funktioniert so nicht. Also man kann in einer Diskothek im Dunkeln, in einer Menschenmenge, kann man nicht gezielt Menschen irgendwas spritzen. Das dauert ja auch ein paar Sekunden, das merkt man einfach, oder man würde auch durch die Kleidung das nicht treffen und so weiter. Gut, da habe ich da, okay, das verstehe ich, aber es könnte ja sein, und das kam ja dann auch in Frankreich auf, vielleicht geht es tatsächlich gar nicht mehr darum, den Frauen oder den Betroffenen tatsächlich was Substanzielles zu verabreichen. Vielleicht geht es tatsächlich nur darum, mit irgendeinem spitzen Gegenstand auf die Leute einzustechen und eine soziale
Angst zu
Panik
machen.
zu verursachen. Das habe ich gedacht, na gut, das nehme ich mal jetzt für mich selbst als Ausrede und warte mal noch ein paar Tage ab, ob sich vielleicht sowas irgendwie herausstellt. Dann hat sich aber auch das irgendwie nicht bestätigt. Also es konnte kein einziger Fall irgendwie gar nicht bestätigt werden. Dann habe ich dann doch im Blog drüber geschrieben und habe geschrieben: Ja, wir sind genau da, wo wir vor 3 Jahren waren. Oder Claudia vor 20 Jahren mit den AIDS-Spritzen
Ich
im
weiß, waren
Kinosessel.
sogar, ich glaube, es sind sogar fast 30. Das
Oder
war der
30,
späten 90er, ne? So
die
96,
AIDS-Nadeln
98,
im Kinositz oder genau dann da.
ich erinnere mich definitiv, dass es das auch schon um 1990 rum, vor 1990 gab.
Genau, also es
Genau,
wurde einem über München erzählt, der AIDS-Stecher geht rum und man müsste ganz vorsichtig
aber die
sein.
Frage ist ja trotzdem, was würde ich konkret machen, wenn jetzt so eine junge Frau vor mir steht und sagt: Ja, aber ich habe das, ich habe, mir ist total schlecht geworden, ich bin in der Disco zusammengebrochen, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass mir das passiert ist. Das können Sie mir doch nicht ausreden. Ja, da, und das ist so ein bisschen ähnlich wie mit ritueller Gewalt. Nein, ich will Ihnen da überhaupt nichts ausreden und ich glaube Ihnen auch absolut dieses persönliche Erleben. Ich würde nur sagen, wenn Sie zu diesem Festival oder in die Disco gegangen sind, im Wissen darum, dass diese Geschichte schon kursiert, da reicht ein Rempler, da reicht irgendwas auf der Tanzfläche, und ich glaube Ihnen absolut, dass man mit körperlichen Symptomen auf so eine Situation reagieren kann, auch wenn objektiv nichts passiert ist. Und da sind wir wieder bei dieser ganz, ganz schwierigen Geschichte, die wir bei der Homöopathie haben, die wir bei ritueller Gewalt haben, zwischen dem persönlichen Erlebnis und der Deutung davon. Und das ist ja das Problem, das wir seit 40 Jahren als Skeptiker mit uns herumtragen, dass wir den Leuten den Unterschied immer und immer und immer wieder erklären müssen. Ja, ich glaube Ihnen, dass die Wünschelrute in Ihrer Hand ausschlägt. Ich glaube Ihnen nur nicht den Grund, den Sie dafür nennen. Das ist seit es die Skeptikerbewegung gibt, im Grunde das Dilemma von der ganzen Geschichte.
Wobei man natürlich,
Das
also
sind
ich meine,
natürlich,
dass
ja.
auf der anderen Seite das Verabreichen von Substanzen jetzt nicht mit Nadeln, sondern schlicht über die
Ja,
Getränke,
natürlich,
ist
ja.
ja ein sehr reales Thema und
Ja, ganz genau.
auch genauso wenig neu, ja.
Ja.
Ja, und das kann natürlich auch durchaus sein, dass du irgendwas in deinem Drink gehabt hast und hast daher die Symptome und glaubst dann halt, das auf diese Spritzenattacken zurückführen zu können. Also das heißt noch lange nicht, dass kein Übergriff stattgefunden hat.
Ja.
Und das
Ja,
ist
auch
halt eben
das.
genau das Ding. Deswegen muss man da auch immer vorsichtig sein, wenn man solche Sachen angeht, ne? Weil, you know,
Ja.
absence of evidence is not evidence of absence. Also, dass es für etwas keine Belege gibt, heißt, es ist halt kein Beleg dafür, dass es das nicht gibt. Dann müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht in unseren eigenen Bias reinkippen.
Ja. Kannst doch nicht um 2 Minuten vor 9 anfangen und so Schlussworte bringen hier. Das geht doch
Mache
nicht.
ich doch gar nicht. Wir können auch mal darüber reden, ob es Süßstoff giftig ist. Dann trinke ich weiter mal eine Cola und dann habt ihr noch einen Aufhänger für die
Wobei,
nächsten
ja
zwei
gut, aber
Minuten.
der eigene Bias, da habe ich auch noch was. Du hattest, Bernd, du hattest vor nicht allzu langer Zeit, vor 2 Wochen, einen Artikel über Geld verdienen mit Verschwörungsglauben oder an Verschwörungsgläubigen. Da fällt mir etwas ein. Das ist einer der wahrscheinlich am schlechtesten gealterten Vorträge von mir. Ich habe jetzt mal geguckt, der ist glücklicherweise schon 8 Jahre alt,
Ja, ich
wo
weiß,
ich
ich
mal
hatte ihn
wirklich
in dem
diesen.
Artikel ja auch nicht erwähnt, nur den von Verschwörungen und Fakten.
Diverse Verschwörungsgläubige mir vorgenommen habe oder Leute, die Verschwörungsbehauptungen in die Welt setzen und mal versucht habe, deren Geschäftsmodelle durchzurechnen und eigentlich immer irgendwie zum Fazit kam, abgesehen vielleicht von Peter Fitzek, der den Leuten, also auch ohne Reichsbürger zu sein, glaube ich, Leuten das Geld aus der Tasche gezogen hätte, dass da die allerwenigsten mit Verschwörungsglauben wirklich reich geworden sind. Aber ja, inzwischen gibt es immer wieder Hinweise auf doch recht erfolgreiche Geschäftsmodelle von unserem lieben Freund ex-Ken Jebsen
Oh
bis
Gott, ja.
diversen ehemaligen Reichsbürgern. Also das,
Ja.
ja, da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich inzwischen von meinem alten Ergebnis deutlich abgerückt.
Aber das ist ja auch eine wissenschaftliche Herangehensweise, ne? Wenn sich die Beweislage ändert und du halt irgendwelche Hinweise bekommst, dass du vielleicht auf dem falschen Dampfer warst, dann mal sich Gedanken drüber zu machen, ob man den Schluss, den man zieht, irgendwie anpasst, wäre ja dann so die skeptische wissenschaftliche Goldstandard. Ich glaube, das dann auch irgendwie offen zu kommunizieren, wie du es ja gerade machst, ist ja auch viel wert, ne? Ich glaube, das müssen Leute auch lernen, dass man nicht irgendwie Absolutitätsanspruch hat. Das hatten wir ja auch in der Corona-Pandemie total oft,
Na gut.
dass wir da Probleme damit hatten, dass Leute einfach dachten, man kann Wissenschaft nicht vertrauen, weil sich halt eben mit ändernder Beweislage und ändernder Forschungsstand dann eben auch geändert hat, was kommuniziert und empfohlen worden ist. So.
Ja, wobei ich da tatsächlich zumindest den Eindruck hatte, dass natürlich ich sag mal, unserer Seite natürlich schon ein deutlicher Aktivismus auch entwickelt wurde, aber dass man schon immer gesagt hat, wir sagen das jetzt auf Basis dessen, was man heute weiß, und wir wissen, das kann morgen anders sein. Und wenn in 2 Monaten in der Studie halt rauskommt, dass Masken doch was bringen, dann werden wir sagen, Leute, setzt euch Masken auf. Also
Ja. Ich
das
glaube,
war ja auch so ein
ich
Fall. Ich
glaube.
glaube, wenn man die allerersten Äußerungen, die ich zu dem Thema gemacht habe, oh Gott, es gab ein Interview im Bayerischen Rundfunk, wo ich im Januar 2020, wo ich noch gesagt habe, ja, das ist da in China und lass uns doch erstmal abwarten, ob da überhaupt irgendwas zu uns kommt. Das war irgendwie ein paar Tage vor den ersten Fällen, die dann
Frau Heinsberg. Ja, es ist halt, glaube ich, auch gar nicht, also ich wollte damit auch gar nicht so sehr darauf raus, dass das was ist, was wir als Skeptiker oder halt Leute, die da Wissenschaftskommunikatoren in dem Umfeld betrieben haben, groß falsch gemacht haben. Ich glaube, das war einfach nur so ein Punkt, wo klar geworden ist, dass das davor viel zu lange versäumt worden ist, Leuten irgendwie beizubringen, wie der Prozess zu einer wissenschaftlichen Erkenntnis hin funktioniert. Weil man es halt oft sehr gewohnt ist, also auch so von der Art und Weise, wie halt in populären so Mainstream-Medien, auch auf YouTube für eine ganze Weile lang, also Wissenschaftsvermittlung halt funktioniert hat, dass du einfach nur gesehen hast, hier, das war unsere Frage, hier ist das fertige Ergebnis, wir haben diese Schritte auf dem Weg dahin gemacht, das war alles ganz toll. Die ganzen Studien, die irgendwie fehlgeschlagen sind, die halt nicht nachweisen konnten, was nachzuweisen war, die Ursprungsthese, die vielleicht auf dem Weg zu dem Ergebnis, das man getroffen hat, irgendwie 5-mal angepasst worden ist, weil man einfach eine andere Beweislage gefunden hat im Laufe der Forschung. Das sehen halt viele Leute einfach nicht. Und ich glaube, da hat sich auch in unseren Kreisen doch was geändert, dass das mehr in den Vordergrund gerückt wird, habe ich so den Eindruck. Also gerade bei den Viscom-Leuten, die man so über Podcast und sowas mitbekommt, das war, glaube ich, schon eine Lehre, die da viele draus gezogen haben.
Ja, also ich frage mich schon so ein bisschen, ob wir nicht doch relativ stark wieder zurückgefallen sind, weggekommen sind von dem Thema, wir reden über Wissenschaft als Prozess. Was ich ein bisschen schade finde, oder was ich sehr schade finde und was ich sehr problematisch auch finde, vielleicht sollten wir es einfach wieder mehr machen oder einfach dauerhaft mehr machen, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema
Pitchst du da gerade eine Podcast-Reihe für den Verein Holm?
Ich glaube, das ist eine ganz hervorragende Idee, ein Format zu haben, das heißt, und es hat scheiß lang gedauert, wo man sagt, da hatte ich die Idee, da habe ich Mittel beantragt oder irgendwie gekriegt, so lange habe ich gebraucht, und zwischendrin habe ich die zweite Pubertät, eine Midlife-Crisis und die Wechseljahre hinter mich gebracht, und jetzt habe ich hier
Ein
ein
vorläufiges
Ergebnis,
Ergebnis.
genau, meine aussagebegrenzte Reichweite, ja.
Ja. Ja, spannend, als ich damals das Interview mit Sue Blackmore gemacht habe, die ich sehr gerne auch nochmal interviewen würde und sehr gerne auch als Video interviewen würde, wenn sie die Zeit dazu findet, die halt damals gesagt hat, ja, sie hat halt an parapsychologische Phänomene geglaubt, und hat dann 5 Jahre daran geforscht, bis sie sich irgendwann die Frage gestellt hat, ja, aber was ist, wenn das tatsächlich alles gar nicht existiert, was ich die ganze Zeit be beweisen wollte, dass es existiert. Und dann sagte ja, und dann ist irgendwie alles in sich zusammengefallen. Sie gefragt hat, ja, ich dann gefragt habe, ja, hätte denn irgendjemand irgendwas sagen oder tun können, damit du schneller dahin gelangst? Und sie guckte mich ganz ruhig an und sagte, ja, wieso schneller? Das war doch schnell. Das war so schnell, wie ich gebraucht habe. Und ich möchte keinen Tag von den 5 Jahren missen. Das wo ich, okay, ja. Aber ja, das
Sind
ist.
da dann doch sehr fundierte Erweckungserlebnisse. Ich glaube, jede von uns hat so mindestens eins, manche haben mehr. Ich habe, glaube ich, auch länger an manchen Partikularstoß geglaubt als an anderen. Und auch nicht jeder glaubt, also es ist so ne, geneigt, jeden Blödsinn zu glauben. Ne? Manche Sachen glaubt man halt eher, weil es milieutechnisch oder persönlich besser zu einem passt und anders nicht. Und für manche Dinge braucht man halt länger, um die abzulegen. Das kann alles Mögliche sein. Und manchmal ist es so, das, was man Compelling Event nennt, also irgendwie ein nachdrückliches Ereignis. Und manchmal ist es hier so ein Heureka, weil, also nicht nur in der Badewanne, sondern auch, weil man irgendwie was liest und dachte, ah, oh, nee, echt? Ah ja, ist
Ja
irgendwie
gut, also
logisch, ne?
ich sag mal, ich sehe noch einen Unterschied zwischen dem Partikularstoß, den jeder von uns auch heute, also wir alle glauben sicherlich Dinge, die völliger Blödsinn sind bis heute. Also man ist ja
100%ig, ja.
als Skeptiker vielleicht an mancher Stelle kritischer, aber nicht per se schlauer. Und auf der anderen Seite halt den Dingen, die sozusagen Lebensinhalt definieren. Also wenn du wirklich deinen Beruf daraus machst oder dein Forschungsthema, dein Promotionsthema daraus machst, dass du auch noch über Jahre hin selbst finanzierst, dann zu sagen, nee, das war wohl nix, das finde ich nochmal einen gigantisch größeren Schritt. Also.
Ja, meistens sagen einem das ja andere Leute, ne? Das
Ja,
ja, aber man kann halt auch den Andrew Wakefield machen, ne? Und weiterhin behaupten, dass es eigentlich alles stimmt. Also ich glaube, das
Geld damit
ist schon echt eine
verdienen und
große
am Ende,
Leistung, ne?
wer war dieses Model, L. McPherson oder so, abbekommt, dann ist er, oder was, unterstelle ich dir jetzt was und das war eine andere, aber irgendwie so, ne? Das ist, ja.
Oder du gehst in die falschen Höhen und endest dann eines Tages in einem italienischen Hotelpool. Man muss schon aufpassen, welche Pfade man beklimmt mit seiner Karriere.
Oder in so einem Wassertank, ja? Es kann alles passieren.
Wer hoch fliegt, der fällt auch tief. Im wahrsten Sinne des Wortes. Verzeihung, den konnte ich mir jetzt leider nicht verkneifen.
Also ich denke mal, mit dem bisschen kritischen, selbstkritischen Blick auf das Skeptikersein haben wir auch einen ganz guten Abbinder gefunden. Habt ihr noch irgendwas loszuwerden? Sei es direkt zum Thema oder zum weiteren Umfeld des Themas oder
Ich würde vielleicht sagen, eine kleine Werbeeinblendung kann ich vielleicht mal
zum
machen.
Beispiel.
Denn weil wir ja super skeptisch aktiv sind und auch ganz viele andere Leute dafür begeistern wollen, skeptisch aktiv zu sein, mal ein großes Save the Date in die Runde. Am 3. Oktober treffen wir uns in Frankfurt am Main zum Skeptival, zu unserer ersten Veranstaltung, Konferenz mit ganz, ganz tollen SpeakerInnen. Und da ist unter anderem eben auch jemand dabei, der heute nicht hier ist, nämlich Lydia. Und ich glaube auch, Ich denke mal, alle von uns oder zumindest ein großer Teil von uns, die heute hier sind, werden da rumhüpfen. Also wenn ihr Lydia sehen wollt, uns sehen wollt, kommt gerne vorbei. In den nächsten Tagen folgt den Social Media Profilen, kommen noch Infos zu Ticketshop und so.
Ja, und sagt uns, dass ihr kommt, damit wir es auch wissen, ne?
Ja. Teilt weit, es ist schon ein bisschen was auf Social Media unterwegs.
Ja,
Also
nee, sehr,
kommt und
sehr schöner,
feiert mit
guter
uns.
Hinweis. Ja, also ich werde auch, ich weiß nicht, ob ich was erzählen werde, aber ich werde sicherlich dabei sein. Ich habe es ja auch nicht irrsinnig weit nach Frankfurt, insofern
Home Turf.
freue ich mich auch sehr drauf, dass wir wieder live skeptische Events haben. Wir hatten ja gerade das WTF in Leipzig, was eine grandiose Sache war, und dann das. Ja. Wunderbar, danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr, ich glaube, ich darf das mal verraten, dass ihr auch relativ kurzfristig zugesagt habt, nachdem was anderes, was wir vorhatten, heute nicht geklappt hat. Und auch sehr Lektion hat jetzt, haben wir jetzt ein bisschen gelernt. Und ich habe vorhin mit Lydia gechattet und sie hat mir ganz schnell gesagt: Nein, um Gottes Willen, sag nicht, was wir in 2 Wochen machen. Also sag jetzt nicht, was wir in 2 Wochen machen, aber wir sehen uns am 11.8. zur 68. Folge von WTF Talk. Und das Thema werden wir rechtzeitig ankündigen. Ich versuche das ein bisschen rechtzeitiger loszusticheln, als das heute erfolgt ist. Und ja, freue mich auf euch im Chat in 2 Wochen wieder, freue mich auf unsere Gäste in 2 Wochen, freue mich auf unsere Gäste von heute, die sicherlich auch irgendwann wieder dabei sein werden, und wenn ihr
Das
mögt.
skeptische Improv-Theater. Ja, genau.
Genau.
Er war
Ja,
von Claudia, der ist nicht von mir,
mit
kann ich
euren
keinen
Haus- und
Credit dafür
Hofthemen, die
nehmen.
es ja auch noch gibt. Also.
Ich finde das sehr gut, wenn Leute das klauen, was ich mal gesagt habe. Ja, da freue ich mich immer, wenn ich es wieder sehe. Ja? Sehr gut. Also
Ja.
danke euch.
Wunderbar. Dann bis in 2 Wochen. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.